Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Michael Krell, du bist Trainer. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Ingo, dankeschön. Ja.
Heute geht es darum, das Thema strukturiertes Training mal für Anfänger greifbar zu machen, zu erklären, vielleicht zu motivieren, dass ihr vielleicht da irgendwas mitnehmen könnt für euch zu Hause, wo ihr sagen könnt, okay, das habe ich ja noch gar nicht gewusst und das ist ja gar nicht so doof, weil wenn man so über Training nachdenkt und Intervalltraining sagen, oh, habe ich keinen Bock, ich will ja eigentlich lieber nur spazieren fahren vielleicht. Und wir nehmen euch da jetzt hoffentlich mal so ein bisschen an die Hand mit allem drum und dran, egal welche Leistungsklasse, einfach mal zu gucken, könnte das für mich sein. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit so einem Podcast, den wir mal hatten. Wir hatten mal so ein Thema Ernährung, wo der Roger Mielenk hier war und einfach mal für jedermann erklärt hat, warum und wie mit Kohlenhydrate, die man während des Wettkampfes braucht und so weiter und wo ich das erste Mal verstanden habe. Und so hoffe ich, wird es jetzt hier heute auch sein. Du bist das.
Wir versuchen es, ja.
Das ist eine sehr schwierige, gar nicht eine so einfache Aufgabe. Ne? Es geht wirklich, wir haben hier so ein bisschen groben Leitfaden, haben wir vorab abgesprochen. Ist das auch für Nicht-Wettkämpfer mal interessant? Wie setzt man sich Ziele? Braucht man Trainer oder nicht? Was sind diese Struktur, was bedeutet strukturiertes Training und so weiter? Was passiert oder was muss ich beachten, wenn ich unterschiedliche, ja, der eine macht vielleicht einen Sprint-Triathlon, der nächste, der macht eine Ultra-Cycling-Bikepacking-Tour und so weiter. Ja, viele, viele Sachen. Das Thema Gesundheit am Ende auch. Also viele, viele spannende Themen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Aber bevor es losgeht, ist es sehr oft so, dass wir bei unseren Gästen erstmal so ein Entweder-Oder-Spiel machen. Damit finde ich dann schon mal einige Sachen raus, um dich als Person einschätzen zu können. Und ein paar trainerspezifische Fragen sind auch dabei. Fangen wir mal ganz einfach an. Also du darfst auch so Joker so sagen, na gut, entweder oder geht nicht immer.
Okay.
Darfst auch gerne kommentieren, wenn du willst. Also es ist nicht ganz strenge Spielregeln hier.
Ja.
Fangen wir an, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
6 Uhr morgens oder 1 Uhr nachts?
Inzwischen 6 Uhr morgens. Ich glaube, wenn man jünger ist, umso später wird es, wenn man älter wird, gehen wir immer früher los.
Snickers oder Pommes?
Snickers.
Das ging schnell. Veggie-Burger oder Steak?
Kommt auf das Steak an, ja. Ein richtig gutes Steak würde ich Steak nehmen, ja.
Gut. Jan Frodeno oder Sebastian Kienle?
Jan Frodeno.
Das ging auch schnell.
Ja, ja.
Ironman oder PTO?
Ironman.
Hawaii oder Nizza?
Hawaii.
Bergetappe oder Sprintetappe?
Bergetappe.
Lange Radfahren oder langer Lauf?
Langer Lauf, es geht schneller.
Lang ist es beide, ja, ja, okay. 100 Kilometer Radfahren oder 3 Stunden Radfahren?
3 Stunden Radfahren. Wir hatten früher immer so einen Spruch, eine Weile her, aber irgendwie entweder 3 Stunden 600 Watt oder 6 Stunden 300 Watt. Ja, und das erinnert mich daran, an die 3 Stunden.
Yoga oder Krafttraining?
Krafttraining.
Wasser oder ISO?
Wasser.
Disziplin oder Geduld?
Disziplin.
Okay. 30-30 oder 40-20?
30-30.
Ja, ein paar Sachen, da werden wir sicherlich später im Detail noch drauf kommen. VO2 Max oder Schwelle?
VO2 Max.
Zone 1 oder Zone 2?
Ja, Zone 2.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen technisch. Garmin oder Apple Watch?
Garmin. Großer Garmin-Fan.
Ja. Na gut, dann brauche ich die nächste Frage gar nicht so stellen. Wahoo oder Garmin?
Garmin, ja.
So, die nächste wird wieder spannend. HRV oder Ruhepuls?
HRV, boah, ist beides wichtig. Also ich finde, ja, HRV würde ich schon sagen.
Ja, ich finde es auch interessant, spannend, ja. da eine Grenze zu ziehen, weiß ich auch nicht so. Ja. Jetzt deine Konkurrenz sozusagen, Training Peaks oder Enduko?
Da müsste jetzt natürlich, also kommt auf den Anwendungszweck an. Ja? Also okay. Ich nutze hauptsächlich Training Peaks.
Ja.
Tatsächlich, aber Enduko hat sicherlich auch seine Vorteile. Ja. Werden wir vielleicht auch noch ein bisschen zu sprechen kommen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Zwift oder Winterklamotten?
Winterklamotten.
Ah, okay. Da hätte ich ja gedacht, als Trainer hättest du gesagt, okay, die Einheiten müssen aber auf Zwift gefahren werden.
Müssen jetzt gar nicht. Die meisten Athleten fahren es auf Zwift, aber ich bin früher eigentlich alles draußen im Winter gefahren.
Okay.
Nicht so ein Rollentyp.
Eisdiele oder Recovery Shake?
Eisdiele.
Ja, sonst schrecken wir hier die Hörer gleich ab. Ja, wenn genau, wir sagen ja, Recovery Shake, ja, dann schalten schon mal gleich wieder 50 Leute ab.
Ja, ich wollte sich zustrecken haben.
Alkoholfreies Weißbier oder Apfelschorle?
Puh, also Weißbier ist jetzt nicht so mein Favorite, dann nehme ich lieber die Apfelschorle. Okay. Alkoholfreier Radler wäre ich schon eher dabei
gewesen. Ah ja, na gut, dann nehmen wir das. Rest Day Netflix oder Rest Day Wandern?
Ja, Rest Day Wandern, schöner. Ja. Also ist einfach, klar, vielleicht nicht ganz so erholsam, aber ist schöner einfach.
Okay. Bücher lesen oder Bücher schreiben?
Beides. Ja, also ich lese auch sehr gerne pro Monat bestimmt 3-4 Bücher, aber ja, wild durcheinander, jetzt nicht alles trainingsmäßig, schreibe aber auch gern.
Ja. So, als letztes WhatsApp oder telefonieren?
WhatsApp hat schon seine Vorteile, ja. Wobei ich jetzt die ganze Herfahrt telefoniert habe.
Ja, ja, okay. Ja, sehr cool. Jetzt weiß ich schon mal ein paar Sachen mehr. Und bevor wir jetzt natürlich in die Thematik einsteigen, würde ich jetzt nochmal auf dich als Person kurz zurückkommen. Du bist halt Buchautor und aktuell Trainer, Coach. Wir haben uns kennengelernt über Aline Barre, die hier schon zweimal im Podcast war. Mittlerweile Bundesliga-Radsportlerin, hat auch schon Ironman Hawaii und sowas gemacht. Spannende Podcast, hörte ich an, sehr sympathisch. Und zwar war sie das erste Mal im Podcast, als sie mit,
auch gleich,
ja. Genau, hier sieht man sie im Hintergrund. Die war das erste Mal im Podcast, als sie noch gar nichts mit Radsport am Hut hatte, sich ein Rad geliehen hat und mit uns in Everesting gefahren ist. Zumindest bis zur Hälfte auch mitgefahren, ohne vorher jemals in den Bergen gewesen zu sein. Also, und das ist noch gar nicht so lange her, 4-5 Jahre vielleicht. Und ja, erzähl mal ein bisschen was. Wie bist du dazu gekommen, Trainer zu werden? Was ist deine eigene sportliche Karriere? Warst du selber Profisportler oder Amateursportler?
Nee, also das Profi war ich in dem Sinne nicht. Ich habe damals noch im DDR-Schulsystem mussten wir relativ früh was machen. Also wir hatten dann immer so Scouts, die in der Schule waren und die haben die Kinder dann mehr oder weniger empfohlen, zugeteilt und ich wurde zu Skispringen gesteckt.
Skispringen, auch schön.
Ich komme ursprünglich aus dem Erzgebirge und da hatten wir noch viele Schanzenanlagen und mit 6 Jahren war ich beim Skispringen. Das war so meine erste Station. Heute könnte ich aber nicht mehr springen, jetzt hätte ich Höhenangst. Ja, wenn ich jetzt heute auf so einer großen Schanze stehe, dann frage ich mich, wie ich das damals hingekriegt habe. Aber,
echt? Ja. Das verlernt man sozusagen? Oder?
Ja, du wirst als Kind, bist du jetzt, siehst du das noch nicht so. Ne? Mhm. Du siehst den Spaß im Vordergrund. Als Erwachsener machst du dir viel mehr Gedanken und Sorgen, dass du als Kind überhaupt nicht hast. Dann denkst du dann, was passiert, wenn du da jetzt irgendwie stürzt oder so. Ne? Und als Kind springst du da einfach runter. Und dann obligatorisch Fußball im Jugendalter, so Teenager-Jahre und dann erst wieder im Studium. Da habe ich Lacrosse gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. So eher kanadisch-amerikanischer Sportart, so eine Mischung aus Rugby und mit so einem Schläger und Ball, den man sich hin und her wirft. Also jetzt relativ eigen, kann man jetzt gar nicht so vergleichen. Mit Hockey vielleicht ein bisschen. Ja. Genau. Und dann, und so kam es dann auch zum Ausdauersport. Dann bin ich über einen Studienkollegen mit zum Schwimmen gegangen, weil ich einfach mal schwimmen lernen wollte. Und der war im Triathlonverein. Ich bin dann dort geschwommen und wie es dann so schnell ist, ich bin da raus aus dem Training und war schon für den ersten Triathlon angemeldet. Ich habe damals in Bamberg studiert und das war dann der Bamberger Triathlon, der dann ein paar Wochen später stattgefunden hat. Und da habe ich noch so ein altes DDR-Diamantrad gehabt. Kennst du Diamant?
Den Namen ja. Ja. Aber ich habe keine Vorstellung bildlich.
Das so ein Stahlrahmen war das, mit 3 Gängen, Rahmenschaltung.
Ja,
und die Gänge, die hatten es in sich. Also das war das fing an mit dem schweren Gang, dann war der unmögliche Gang und danach kam der Jan-Ulrich-Gang.
Ja.
3 Gänge hast du da gehabt und dann bei dem Rennen gab es auch einen relativ steilen Berg. Und ich bin dann halt quasi so Schleifen, also so kleine Kehren gefahren, weil ich sonst gar nicht hochgekommen wäre. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Und danach habe ich mir dann auch ein gescheites Carbon-Rennrad gekauft.
Okay, cool.
Ja, Und dann kam eins zum anderen. Nach dem ersten Triathlon kommen dann die nächsten. Und dann ist ja auch Rot in der Nähe von Bamberg gleich, Nürnberg, die Richtung. Und dann ein Jahr später bin ich dann schon beim Challenge in Rot gestartet, was recht guter, bekannter Triathlon ist.
Richtig, auch Langdistanz gleich?
Auch Langdistanz gleich. Cool. Ja, kannst du nur Langdistanz
spielen. Ja, deswegen gibt es ja gar nichts anderes. Ne? Ja.
Genau. Und und so kam dann eins zum anderen. Und dann wurden die Ziele immer größer. Dann unter 9 Stunden, dann Hawaii und alles. Und das hat auch alles ganz gut funktioniert. Und in der Zwischenzeit hatte ich dann mein Studium beendet und hatte auch einen Job in Nürnberg bei der GfK, das ist so Gesellschaft für Konsumforschung. Die ermittelt die Einschaltquoten zum Beispiel.
Ah, okay, ja. Cool.
Dann war es irgendwann so, dass mich Bekannte oder Trainingskollegen gefragt haben, ey, wie machst du das? Kannst du mir nicht mal auch mal irgendwas schreiben oder so? Und das hat dann so Überhand genommen, dass ich mich dann irgendwann entscheiden musste, ob ich jetzt den normalen Beruf in den Anführungsstrichen weitermache oder dann Trainer werde. Das war vor 13, 14 Jahren. Und ich habe mich Gott sei Dank damals für das Trainerdasein entschieden, für die Selbstständigkeit. Habe ich nie bereut. Ja, und seitdem mache ich das. Und,
Du hast nicht eine dedizierte Ausbildung dazu gemacht, weil du bist, wie gesagt.
Mit den Jahren dann. Also ich habe so alle Scheine C bis A, was alles gibt. Mhm. Und was ich am Anfang gemacht habe, da war das quasi, klar, Internet gab es schon, aber es gab natürlich nicht die Menge an Quellen, die man heute findet. Ich habe halt viel Studium betrieben, erstmal, wie ich selber schneller werden kann. Ja?
Ja.
Alles Mögliche, irgendwelche Watt-Tabellen und was man so anziehen muss und noch und Trainingsberichte von irgendwelchen Profiathleten. Ja? Und Bücher gab es dann auch noch nicht so viel. Dann habe ich noch uralte Bücher, Neumann, Leipziger Professor aus der Mitte der 90er. Der eine Laktattabelle nach der nächsten, ne? Das habe ich dann alles, wir haben ja einverleibt.
Ja.
Und dann mit meinem damaligen Trainer zusammen, der Benny Lindberg, der mich da am Anfang trainiert hat, ein Buch geschrieben, Triathlon für Berufstätige.
Mhm.
Und da ging es dann jetzt vor allem ums Training für, sag ich mal, eher Einsteiger und auch für Athleten, für Sportler, die ja berufstätig sind, halt viel zu tun haben, jetzt keine Profis sind, sondern schauen müssen, dass sie die Trainingszeit irgendwo unterbekommen, wie es ja auch beim Radfahren ist oder beim Laufen, ja. Ne, den Spezialdisziplinen. Inzwischen sind es 6 Bücher und ich bin meiner Linie treu geblieben. Im Sinne, ich habe mehrere Bücher gerade im speziellen Bereich für Berufstätige geschrieben, also wie effizientes Training, zeiteffizientes Training, ja, wo man natürlich trotzdem gute Ergebnisse erzielt, aber halt, und ich glaube, da kommen wir später auch nochmal zu, wo du jetzt nicht stundenlang trainieren musst, ewig viel Umfänge, sondern einfach das entweder das Nötigste, um deine Ziele zu erreichen, oder das halt so weit runterzubrechen, dass es auch realistisch umsetzbar ist.
Mhm. Naja, und sich nicht überfordern, ne? Wenn man wenig trainiert, dann nur schnelle Einheiten ist ja wahrscheinlich dann auch nicht der Weg.
Nee, nicht ganz. Also kommt doch auf die Vorgeschichte an von dem Athleten.
Ja. Aber dann warst du ja so ein bisschen vor der Zeit, weil momentan habe ich so das Gefühl, dass diese Idee, sich einen Trainer zu nehmen, so kriege ich es halt mit bei Freunden, die Triathlon machen oder damit mal angefangen haben und dann besser werden wollten oder auch eine Langdistanz dann irgendwann mal machen wollten, dass man heute irgendwo sich Leute einen Trainer nehmen, wo ich das Gefühl habe, krass, die sind ja noch komplett blutige Anfänger und haben noch nie irgendwie, also und haben auch nicht die Ambition, so ein Rennen gewinnen zu müssen oder die allerbeste Zeit oder unter 9 Stunden, denen reicht ja unter 11 oder 12 Stunden zum Teil oder vielleicht gar kein Wettkampf, wo ich sage, okay, krass, das ist ja jetzt mittlerweile so ein Berufszweig, der anerkannt ist, wo ich habe auch das Gefühl habe, dass das immer mehr Mode in Anführungsstrichen wird und wahrscheinlich auch zu Recht sinnvoll ist, mit dem Trainer zusammenzuarbeiten.
Also es hat viele Vorteile. Damals war es tatsächlich noch nicht so.
Ja.
Das war eher selten. Du hast halt viel mit Vereinskollegen gemacht und dann hat der alte Hase vom Verein hat dann erzählt, wie sie es damals vor dem Krieg gemacht haben. Ja, 50 Stunden.
Naja, Ulrich hat das ja letztens in Interviews auch so schön erzählt, was die früher durchgeschrubbt haben. Ja, Kilometer gefressen, ne?
Genau, das ist natürlich ein Weg, der immer funktioniert, wenn du, vor allem, wenn du es noch nicht gemacht hast, einfach viel zu trainieren, ja. Der Nachteil ist, dass es irre viel Zeit kostet, ja. Und natürlich auch nur für gewisse Zielrennen, guter Plan ist, ne. Wenn du jetzt zum Beispiel Sprintdistanzen machst, da macht es jetzt keinen Sinn, dann 40, 50 Stunden Fahrrad zu fahren in der Woche oder so, ne?
Ja.
Genau. Also, Das hat danach tatsächlich zugenommen. Und es gibt aber nach wie vor jetzt noch nicht so viele, die das hauptberuflich machen. Viele machen es nebenbei.
Mhm.
Trainieren dann Athleten oder man sollte auch immer, wenn man sich dann anschaut nach Trainer, auch mal gucken, haben die auch spezielle, sag ich mal, Ausbildungen. Ne? Mhm. Bei der DTU gibt es ja einige Ausbildungen, gibt es ja sogar den Langdistanztrainer Schein A und alles, ne? Und wo man tatsächlich auch mal wirklich in die Materie reingeht. Oder ist es jetzt jemand, der jetzt für sich selber trainiert, vielleicht ein Halbprofi ist, der dann einfach seine Pläne dann den anderen irgendwie ein bisschen umschreibt oder so. Also es gibt alles Mögliche.
Aber ist das denn so, dass du das wahrnimmst, dass es da jetzt auch eine Flut von Menschen gibt, die sagen, okay, ich werde jetzt mal Trainer, weil es gerade hip ist oder weil es gerade nachgefragt ist, oder hält sich die Waage?
Es hält sich so die Waage. Ich glaube, inzwischen gibt es mehr Trainer, aber das liegt vor allem auch daran, weil das Trainingswissen sich deutlich verbessert oder erhöht hat auch. Ja? Mhm. Triathlon ist ja trotzdem noch ein relativ junger Sport. Und Radsport zum Beispiel ist ja schon dagegen richtig alt, ja. Also das nichtsdestotrotz sind das alles Ausdauersportarten und da wächst natürlich das Trainingswissen auch mit jedem Jahr oder wird deutlich größer mit der Zeit, ja. Und dann wäre es natürlich auch folgerichtig, wenn mehr ausgebildete Trainer oder Experten dann hervorkommen, ja, die dann natürlich das auch anwenden wollen, beziehungsweise ja. ihre Schützlinge betreuen. Und früher war es tatsächlich so, dass man sich selten Trainer genommen hat. Es war eher so ein Profi-Ding, hat man sich gedacht. Mhm. Das war aber auch früher so bei Trainingslagern. Da hat man auch gedacht, na, das machen die Profis. Aber heutzutage fahren ja total viele Leute ins Trainingslager. Es macht halt einfach auch Spaß.
Ja, ja.
Ja, und im Winter da mal ein bisschen rauszukommen, ein, zwei Wochen in der Sonne zu radeln, das hat schon seinen Reiz.
Ja, ja.
Und das hat zum Beispiel auch zugenommen.
Ja, insgesamt sehe ich's auch so. Und ich habe auch so das Gefühl, dass in den letzten paar Jahren, auch was die ganzen Variables angeht, man auf einmal als Hobbysportler einen Zugriff auf Daten hat, den man vorher nur als Profi hatte, inklusive Wattmessung am Rad und solche Sachen und natürlich HRV, Ruhepuls und nachts die Uhr Schlaf tracken und was nicht alles. Also Training Readiness, die einem eine Uhr anzeigen und sagt, hier heute mal lieber Pause machen oder du bist übertrained und so weiter. Das sind ja alles Dinge, wo ich das Gefühl habe, da sind wir fast in so einer Art exponentiellen Wachstum oder in so einer Art wirklich, wo auch Sachen über den Haufen geschmissen werden, die vor 5 Jahren noch aktuell waren. Ne?
Und dadurch, dass du so eine Flut hast von Informationen, die du hast, sind natürlich die meisten oder einige schon überfordert. Und dann ist tatsächlich das auch unter anderem Grund, so ein Trainer, der macht das für dich einfacher, ja. Der gibt dir das vor, weil wenn du jetzt, je nachdem, was du für ein Typ bist, wenn du einer bist, der sich total reinfuchst und mit Zahlen und Daten, du verbrauchst ja mehr Zeit, dein Training zu planen, wie zu trainieren.
Ja,
wenn
ja.
du das da richtig aufziehen willst, ja. Und das ist auch ein Grund, warum dann einige auch einen Trainer nehmen, weil es einfach zu viel ist. Wenn du jetzt Training Peaks mal hernimmst, du kannst ja da alles Mögliche analysieren, du kannst dich ja tot analysieren. Ja,
eine der schlimmsten Apps, die ich je gesehen habe.
Also ja, ist vielleicht nicht die schönste App.
Also das ist wirklich, ich bin ja nun gar nicht so ganz unwissend, was Schwellenwerte ja. und Puls und was nicht alles angeht. Ja. Aber diese Tabellen von 1985, die Darstellung, die im Internet haben, wo ich sage, krass. Also ich glaube, du guckst da drauf und verstehst es sofort und wahrscheinlich mit ein bisschen Übung würde ich es auch schneller verstehen, wenn ich die App jeden Tag nutze. Aber bei mir ist die Hürde schon so groß, dass ich sage, nee, das willst du gar nicht benutzen.
Du hast ja auch viele Sachen, die brauchst du eigentlich gar nicht. Also da wird ja jeder Case analysiert. Das ist teilweise auch zu tief für die meisten, wie es reingehen würde.
Ja.
Weil dann, und das ist auch der Nachteil von so Apps, dann wird sich der Athlet unsicher. Ja, dann zeigt an, das zeigt hier grünes Lämpchen, also das andere zeigt rotes Lämpchen. Und dann sagt er, oh je, was ist, meine Training Readiness geht runter oder sowas.
Ja, ja, ja.
Ne? Und keep it simple, sollte man dann auch immer schauen, dass man es nicht zu kompliziert macht.
Ja, also wir kommen ja da bestimmt nochmal drauf zurück, was ist so auch andere Apps, die ich ja auch nutze, das wissen ja viele Hörer, dass ich tatsächlich jetzt überhaupt mit strukturiertem Training über eine KI-App dazu gekommen bin. Aber bevor wir da hingehen, ist jetzt tatsächlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für wen oder was sind die wichtigsten Benefits von strukturiertem Training? Also dieses vielleicht auch gerade für Nicht-Wettkämpfer, für Menschen, die vielleicht Anfänger sind, die vielleicht überhaupt erstmal wissen müssen, was Sport ist und so weiter. Ich weiß ja meine eigenen Benefits, da kann ich ja später auch nochmal drauf eingehen. Also für mich war das ja immer so ein rotes Tuch, wo ich gesagt habe, ach, geh mir weg. Ich will das machen, was ich will. Ich höre auf meinen Körper und fahre entweder schnell oder langsam oder was auch immer. Und ich habe aber sowas von profitiert, sowohl dadurch, dass ich halt diese Enduko-App einfach mal ausprobiert habe, weil einen Trainer angerufen hätte ich jetzt dann doch nicht so einfach. Vielleicht kann man aber die Hürde ja den Leuten jetzt mal so ein bisschen nehmen, die sich vielleicht so wie ich nicht getraut haben, die jetzt sagen würden, ach Mensch, vielleicht ist es ja doch gar nicht doof, ein Trainer. Oder zumindest mal eine App oder mal Garmin zu fragen, was ich machen soll. Ja. Also die Benefits. Benefits. Ne? Also jetzt vor allem für Leute, die nicht sich für Hawaii qualifizieren wollen, sondern einfach nur Sport machen wollen und gesund bleiben wollen, vielleicht auch verletzungsfrei und so weiter.
Da sprichst du schon einen sehr guten Punkt an. Also strukturiertes Training hat schon viele Vorteile, ja. Weil, wenn jetzt keine Struktur im Training ist, das hast du gerade schon kurz besprochen oder angesprochen, dann trainiert der Athlet eher nach Lust und Laune. Ja. Und Lust und Laune.
Und vor allem nach Wetter.
Und nach Wetter, ja. Und nach Wetter, das stimmt, ja. Und dieses Lust und Laune-Prinzip, das ist schön. Ich habe das aber mal beobachtet bei den Leuten, die tendieren dazu, immer das Gleiche zu trainieren. Ja. Und wenn du immer das Gleiche trainierst, kriegst du auch immer das Gleiche raus als Ergebnis. Ja. Und Training hat halt viel mit Reizen zu tun. Also der Körper ist ja an sich ein fauler Hund. Der will ja eigentlich, dass du den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt, dass du wenigstens möglichst Energie verschwendest. Ja. Und dann ist er glücklich. Aber wenn du den Körper zwingst, seine Komfortzone zu verlassen, darum geht es ja im Training, ja, dann muss er sich anpassen. Und das ist ja, Training wäre jetzt ein Beispiel dafür, gibt aber auch andere Geschichten, ne, wo du den Körper einfach langsam dran anpassen musst. Und das heißt, du brauchst Trainingsreize, die sich immer mal wieder abwechseln, du brauchst die richtigen Trainingsreize und dann natürlich auch gesteigerte, ja, wenn du an deiner Leistung, an deiner Form arbeiten möchtest, auch wenn du jetzt keine Wettkämpfe machen möchtest. So ein strukturiertes Training hat dann auch den Vorteil, dass es dich normalerweise vor Überforderung, Überlastung schützt. Mhm. Ja. Weil wenn du nämlich jetzt mal jemand hernimmst, der jetzt sagt, oh, wie gestern, Feiertag, geiles Wetter, ich habe jetzt zwar ein halbes Jahr nichts trainiert, jetzt fahre ich 6-7 Stunden Fahrrad. Ne? Ja, also beim Fahrradfahren ist ja noch okay, das geht's ja, ist ja relativ verletzungsarm. Mhm. Wenn der jetzt aber sagt, er will jetzt 30 Kilometer laufen hier, zum Mittagessen bei der Oma oder so, ne?
Ja, ja.
Dann überlastet er sich und dann ist er so fertig, dass du dann 3-4 Wochen gar nichts machen kannst. Ja? Mhm. Und das zum einen schützt den Athleten, es führt ihn ein bisschen durch die Struktur, ja, und vor allem es kürzt die Leistungsentwicklung auch ab. Du kannst natürlich viel durch Trial and Error machen, hast natürlich auch viel Error dabei, ne?
Ja, ja, ja.
Ja, und so eine Struktur oder auch der Trainer, der verkürzt normalerweise den Zeitraum für deine Leistungssteigerung. Das ist auch ein großer Vorteil davon. Der nimmt dir die ganzen Sachen weg, die du selber ausprobieren würdest, wo du merken würdest, das funktioniert nicht. Mhm. Und das ist ja von der Struktur her ähnlich. Es gibt im Training halt Strukturen, die haben sich über die Jahre kristallisiert, die funktionieren, dass du jetzt deine Basis aufbaust, ne, und darauf dann Geschwindigkeit, ne, und so weiter, Kraftausdauer. Das sind Sachen, die funktionieren ja auch. Und es gibt ja, obwohl das Ausdauersport oder Triathlon relativ jung ist, gibt es ja viele Ausdauersportarten wie Laufen, eins der ältesten überhaupt, oder Radfahren, wo die moderne Trainingswissenschaft schon seit 100 Jahren arbeitet, wo du dann halt auch siehst, was funktioniert. Ja, und meistens ist irgendeine Struktur besser wie gar keine Struktur.
Ja, ja, ja.
Ja? Und du machst natürlich auch normalerweise ein bisschen weniger, wie wenn du jetzt einfach für dich trainieren würdest. Du würdest jetzt sagen, du würdest wahrscheinlich im Zweifel sogar teilweise mehr trainieren. Du würdest dich gar nicht...
Genau, also das war ja für mich persönlich war das, der größte Benefit war, mich immer relativ erholt zu fühlen. Also dieses...
Nach der Umstellung meinst du jetzt?
Genau, seitdem ich sozusagen einen Trainingsplan dahinter habe, der ist ja auch nicht immer dahinter, ne? Wenn jetzt, aber im Großen und Ganzen in den Phasen, wo ich sage, ich habe den ja auch so eingestellt, da diese KI, ich trainiere jetzt 6 Monate lang, ne? Mhm. Am Anfang hast du viel Grundlage und sonst wie, aber es ist immer irgendwie, hält sich immer die Waage und dann kommen die Woche über 1-2 harte Einheiten Und selbst im Kleinen wie im Großen ist es so, dass man trotzdem erholt ist. Selbst wenn ich jetzt ein VO2-Max-Training machen muss, da komme ich ja später vielleicht darauf zurück, so ein paar Mal 3 Minuten über der Schwelle, also richtig hier mit Puls hier oben. Und dann fährst du aber nach Hause die letzte halbe Stunde, ohne den Endspurt am letzten Berg nochmal zu machen, kommst aber zu Hause an und hast die schon wieder vergessen, die Intervalle. Ne? Ja. Und das ist ja so ein ganz spannendes Thema. Nur ich sehe es tatsächlich für mich als Benefit war, bei schlechtem Wetter die Motivation, überhaupt was zu machen. Die Umstellung, statt Kilometer zu reißen, Zeit abzuabsolvieren, hat mir sehr geholfen, weil ich einfach, da wirst du sicherlich ähnlich arbeiten als echte Person wie meine App, wo ich sagen kann, okay, eine Stunde am Tag kriege ich immer irgendwie unter.
Ja.
Als Berufstätiger und dann mach mir mal in die Stunde das rein, was du für gut hältst. Und der Witz ist, die macht man dann. Oder zumindest war es auch eine große Motivation, wenn da eine Stunde drin ist, die auch zu machen. Während es früher so war, ach, bevor ich jetzt Radsachen an für eine Stunde, nee, dann fahre ich gleich mal eine 2 Stunden. Ach nee, 2 Stunden ist mir zu viel, fahre ich gar nicht. Ne, so im schlimmsten Fall. Das sind so Dinge, die ich glaube, motivierend sein können. Und was natürlich auch motivierend sein kann, wenn du wirklich nur diese Stunde Zeit hast, egal, und da gibt es ja diese langweiligen Sachen, die du machst, nämlich entweder Indoor oder mit Winterklamotten immer die gleiche Hausrunde fahren und wenn da aber auf deinem Tacho steht, du sollst irgendwas machen, ist es auch irgendwie schöner.
Ja, es ist kurzweiliger.
Ne? Also du hast einfach mehr zu tun, als einfach, ne, wenn du sagst, okay, ich fahre jetzt mal eine Hausrunde, viele haben so ihre Hausrunde, die habe ich auch. Und wenn ich da was zu tun habe, ist es auch egal, wenn es mal ein bisschen nieselt.
Ja.
Wenn ich da nichts zu tun hätte oder irgendwer sagen würde, fahr mal diese Stunde Hausrunde und das Wetter ist Mist, würde ich halt zu Hause bleiben. Das ist, glaube ich, so
dann,
vielleicht
dann was. Dann wirkt was. Es ja schon bei dir, ne? Und durch die ganzen Gadgets, die man da hat, ist man eh so in dem Programm drin, was ich, in 5 Minuten geht's los und dann Sprintserie und so weiter. Ne? Du hast ja kaum Zeit, da irgendwie mal zu erholen, weil der irgendwas immer ansagt, ja. Und diese Motivation, die du angesprochen hast, die fußt so ein bisschen historisch auf dieser menschlichen Angewohnheit. Wenn du so eine Abtickliste bekommst, dann sind eigentlich die meisten dahinter, dass sie ihr Zeug abticken.
Ja. Das ist ja Gamification. Das ist ja bei jedem Computerspiel so, wo du Belohnungen noch einsammeln darfst, ne? Ja.
Swift zum Beispiel hat man ja auch, ein klassischer Case, ne?
Ja.
Und wenn du dann so dein Programm hast, egal von wem es kommt, vom Trainer oder von dem Programm, dann fühlst du dich schlecht, wenn da irgendwie danach ausgefallen steht. Ja? Und vor allem, wenn du einen Trainer hast, wenn du dann weißt, dass jemand im Hintergrund draufschaut, weil dann musst du dir überlegen, was erzähle ich jetzt eigentlich, warum ich das nicht gemacht habe, dann machst du es lieber.
Ja, okay, stimmt. Da kann ich ja mit meiner App immer noch verarschen. Ne? Da kann ich ja sagen, mach mal heute trainingsfrei, wenn ich wirklich
müde bin. Und dann rechnen die einmal neu durch
und dann
wieder ein neues Ergebnis. Ja,
was aber auch ganz cool ist, weil man ja wirklich, und das machen wahrscheinlich deine Athleten auch, sagen kann, ja, heute geht's nicht gut oder die Uhr sagt, es geht nicht gut und du fühlst, hast auch vielleicht schlecht geschlafen oder was auch immer. Und das ist ja, das ist tatsächlich, und wo ich nämlich nie reinkam, waren diese Sachen aus einer Laufzeitschrift oder aus einer Triathlon-Zeitschrift, sich so einen Plan rauszureißen und dann soll man das machen und dann passte das aber hinten und vorne nicht mit der Zeit.
Wie soll das auch funktionieren?
Ne? Also
so ein Plan, den erstellst du für einen virtuellen Athleten, den du dir vorstellst.
Ja.
Ein Drittel ist total überfordert damit, ein Drittel total unterfordert und für ein Drittel passt es vielleicht.
Ja, ne? Also, und die fehlt halt die Dynamik. Und so tiefenpsychologisch glaube ich ja, gab es mal ein schönes Ding, was ja diese Wearables auch machen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine HRV-Messung nimmst und ich selber trinke jetzt keinen Alkohol, ich weiß aber von Leuten, wenn die dann Abend vorher ein Bier trinken, ist am nächsten Tag die HRV niedrig.
Ja.
Das heißt, du hast immer jemanden, der über die Schulter guckt. Und ich glaube, beim strukturierten Training ist das ähnlich, dass es dir helfen kann, wenn du ein Mensch bist, der sagt, okay, ich will eigentlich trainieren, ich will fitter werden und so weiter, kriegst aber irgendwie nicht gebacken mit meinem Kopf. Das ist ja wirklich, also wenn man diese innere Unzufriedenheit hat, und da gehören ja nicht die Leute dazu, die sagen, naja, ich will sowieso nur spazieren fahren, mir ist das alles völlig egal, wird man nicht abholen und die brauchen das vielleicht auch nicht. Aber es gibt ja genug Menschen, die sind unzufrieden, weil sie eben es nicht schaffen zu trainieren. Und ich glaube, da ist so ein Trainer im Hintergrund, wo man einfach weiß, okay, das guckt sich einer an, was ich mache. Ich glaube, dass dieses über die Schulter gucken kann schon helfen.
Auf jeden Fall. Und du hast halt auch eine Instanz der Vernunft. was oftmals der Fall
ja,
ist.
Ja, 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 also, dass du nicht kompletten Quatsch machst.
Die schreiben, ja, sie haben jetzt heute nur 40 Grad Fieber, können sie den Lauf ein bisschen abkürzen oder so, ne? Wo du dann sagst, nee, dann machst du halt gar nichts.
Ja, ja, ja.
Oder solche Geschichten, weil...
In beide Richtungen, was zu machen oder was nicht zu machen. Ne?
Ja, genau. Also die, man muss auch manchmal die Leute ein bisschen bremsen vor sich selber. Und das macht dann jemand Vernünftiges auch im Hintergrund. Und daher ist es auch gut. Und du hast halt auch viele Themen als Trainer. Es geht nicht nur um den Sport. Es geht auch oftmals um andere Geschichten. Ja, also viele wollen auch einfach, den gefällt der Kontakt oder so, dass man einfach mal jemanden hat, mit dem man allgemein über das Training oder den Sport quatschen kann. Und da kommen auch andere Themen, Psychologie und dergleichen, ne? Wo dann jemand Trainingsweltmeister ist, der dann im Rennen das nicht auf die Bahn bekommt, ne? Auf die Straße. Oder Abfahrangst gibt es ja zum Beispiel im Radfahren auch, ne? Oder Angst vor Gefahren in der Gruppe und dergleichen. Und solche Themen sind halt auch Gewichtsmanagement, Klassiker, sehr, sehr oft. Ja,
ja, aber hier steht ja auch nochmal als Thema so ein bisschen.
Genau, ne? Ja, und da, da hast du natürlich immer andere Themen auch und wo dann dir der direkte Ansprechpartner vielleicht auch ein bisschen besser helfen kann.
Ja, ja. Ja, das ist so, dass dieses über die Schulter schauen, motiviert zu sein, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und das
Lob auch, ja. Also wenn jemand was gut gemacht hat, ja.
Ja.
Du freust dich einfach, wenn dann jemand sagt, ah, das war richtig gut, ja. Das hast du richtig gut abgerufen, deine Leistung, Werte passen, alles top. Ja,
weil überhaupt die Werte zu verstehen, glaube ich. Also man kriegt ja durch ein strukturiertes Training ja überhaupt erstmal mit, welche Werte man fahren soll. Weil ein Wattmesser fahre ich seit 15 Jahren. Und seit verstanden habe ich seit 2 Jahren, was ich da tue. Vielleicht ja. 1,5.
Dann kannst du es auch viel besser nutzen. Ja,
ja, ja.
Dann macht er sich auch mal bezahlt.
Ja. Nee, deswegen. Ja. Also es ist schon ein spannendes Thema, ne? Weil Wattmessungen haben ganz, ganz viele am Rad und deswegen.
Die ist ja eigentlich heute fast standardmäßig verbaut bei den, sag ich mal, höherpreisigen Rädern sowieso. Und durch die Gadgets und alles hast du ja sowieso Watt drin, ja. Und das ist einfach gut zu verstehen, wie das funktioniert. Ne? Und du bist natürlich auch motiviert, wenn du jetzt keine Wettkämpfe machst, trotzdem freust du dich natürlich, wenn die Leistung sich steigert. Ja. Und das ist zum Beispiel bei ich habe manchmal auch Athleten, die, einer hat mit 130 Kilo angefangen. Wir konnten am Anfang nur Rad fahren. Da ging es auch eher um das Thema Gewicht runterbekommen. Ja. Mhm. Und dann irgendwann war er zweistellig, also auf die 99 gekommen. Und dann kommt man langsam das Laufen integrieren, was ja vorher gar nicht funktioniert hat. Mhm. Ja, und dergleichen. Und wenn du dann Leute so betreust, dann geht es jetzt auch nicht nur um Sport im Speziellen, sondern auch allgemein um Leistungsfähigkeit, Gesundheit einfach. Ja.
Ja, das ist ja das Spannende. Deswegen ja auch dieser Podcast, weil ich jetzt hier als nächsten Punkt natürlich auch habe, welche Motivation gibt es sich oder wie setzt man sich Ziele? Ist es der Wettkampf? Ist es jetzt wie in dem Fall Beispiel gerade eben, was du angesprochen hast, das Abnehmen, allgemeine Fitness, vielleicht eine Verletzung, die man überwinden muss oder was auch immer? Und wie sind da deine Erfahrungen? Ist es denn so, dass dann die Leute auch am Ball bleiben? Eher als die du jetzt als wenn du jetzt dieses Beispiel mit den 130 Kilogramm. Bei wie vielen Leuten hast du Erfolg und bei wie vielen klappt es nicht, die wieder abspringen? Oder kannst du es so ein bisschen einschätzen, dass du vielleicht erfolgreicher bist, indem du so jemanden trainierst, als wenn so jemand alleine versucht, jetzt ich mache mich auf die Reise und dann nach 3 Monaten wieder abbricht?
Also was ich gerne mache, deswegen bin ich auch unter anderem Trainer geworden, ich helfe gern Menschen. Ne? Und da geht es jetzt nicht nur um die Leistung, sondern auch wie in dem Fall, den habe ich jetzt nicht so oft, wenn ich ehrlich sage. Ich habe natürlich oftmals Athleten, die jetzt auf irgendwelche Rennen trainieren oder ihre Werte verbessern wollen. Aber trotzdem auch ab und zu einfach Athleten wie ihn.
Wie, ja. Wie kommt er auf dich zu? Wo hätte ich dich
über
gefunden?
Einen anderen Athleten, ja.
Ach, okay.
Also den ich da trainiert hatte und der und ich beschäftige mich jetzt neben dem Training auch gerne mit anderen Themen wie Ernährung, ja, dieses Langlebigkeitsthema, ne, was man machen sollte, wenn man möglichst lang, vor allem auch gesund leben möchte. Gewichtsmanagement habe ich per se immer bei den Athleten, ist immer ein Thema. Beim Laufen der Klassiker für jedes bis zu einer gewissen Grenze, aber für jedes Kilo, was du weniger wiegst, läufst du 1, 2, 3 Sekunden schneller auf einen Kilometer. Mhm. Was zwar wenig klingt, aber schon richtig viel ist, wenn du 10 Kilo weniger hast. Ne?
Ja.
Und daher kommt, und dann habe ich natürlich das auch bei mir selber auch mit immer gemacht. Ich trainiere jetzt wirklich minimal, halt aber ohne Probleme Gewicht, beziehungsweise kann damit auch rumspielen. und einfach interessiert mich aber, wie das funktioniert das am besten, ne? Was funktioniert am einfachsten vor allem auch, jetzt ohne da riesen Ernährungsregime aufzufahren, sondern was funktioniert am simpelsten. Und das ist zum Beispiel bei so einem Fall bei dem Stefan, das ist ja der Vorname, der, der kam dann zu mir und dann sind wir halt erstmal nur das Ernährungsthema durchgegangen und wir haben halt eine simple Umstellung gemacht und innerhalb von einem, ich glaube, Dreivierteljahr war es, also sollte auch nachhaltig sein, ne? Ist es dann von 130 Kilo auf 99 runtergegangen. Ja,
ja gut, das ist ja nicht zu schnell, nicht zu langsam.
Exakt, ne?
Das ist
da sollte, genau, und weil du halt sagst, dabei bleiben. Und der Stefan ist immer noch dabei. Der ist jetzt erst Marathon gelaufen vor ein paar Wochen. Und das ist natürlich riesen Verbesserung im Vergleich zu vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und er sagt auch immer, wie dankbar er für das Thema ist. Und
weil es halt welchem Alter war er oder ist er?
Er ist Mitte 40.
Ja, okay.
Wenn ich jetzt nicht lügen will, ich glaube Mitte 40.
Ja.
Aber geht dem jeden Alter im Endeffekt.
Das ja, genau. Aber das ist ja das auch, wo man sagt, okay.
Und tatsächlich ist es so, dass er nur dabei geblieben oder hauptsächlich dabei geblieben ist, weil du halt dann jemanden hast, den du eins zu eins dann auch Feedback, beziehungsweise der das auch kontrolliert. Ja, weil wie oft, wissen es ja selber vom Training, es regnet und dann, oder man nimmt sich irgendwie 8x1000 irgendwas vor als Einheit. Es sieht mich ja keiner heute, 5x reichen ja auch, ne? Und jetzt laufe ich wieder nach Hause. Ja. Und wir haben das halt kontrolliert. Er musste jeden Tag mir sein Gewicht schicken.
Ach.
Ja. Und klar gibt es dann Phasen, wo es mal stagniert, aber das ist immer normal. Dann hast du mal ein paar Tage, wo es stagniert und dann musst du das wieder durchbrechen.
Das kenne ich,
ja. Genau. Ich schon, und, und so sind wir da am Ball geblieben. Ja. Und wenn das, und das ist ja wie im Training, wenn du jetzt nach einer langen Pause, wenn du wieder anfängst, die erste Woche ist eigentlich am schwersten, weil du denkst, oh, jetzt und das ganze Zeug wieder und so weiter. Aber wenn du 3 Wochen drin bist, dann ist es ein Selbstläufer. Weil dann bist du wieder an dem Punkt, wo du ein schlechtes Gewissen kriegst, wenn du es nicht machst.
Ja,
genau.
Ja, es macht ja auch Spaß. Das ist aber bei vielen Sportarten so, dass es ja immer erst dann Spaß macht, wenn man im Flow ist. Ne?
Also, und wenn man besser wird.
Wenn man besser wird, ja, aber Laufen ist ja tatsächlich so eine Sache, ein halbes Jahr nicht gelaufen, dann hängst du da und dann brauchst du wieder einen Monat, bis es Spaß macht und die Knochen nicht wehtun. Schwimmen ist auch so, bis du das Wassergefühl wieder hast.
Ja.
Jetzt, wenn man nur die Ausdauersportarten nimmt. Was war denn konkret, weil ich meine, dass das wahrscheinlich der Sport gar nicht der große Auslöser ist zum Abnehmen, habe ich jetzt ganz oft gehört, dass der Sport nur so bedingt hilft. Wie habt ihr das hingekriegt mit der Ernährung?
Es war tatsächlich hauptsächlich Ernährung. Ja.
Und ist es individuell jetzt auf ihn beschnitten oder hast du da einfach ein allgemeines Ernährungskonzept gehabt?
Es gibt ein allgemeines Konzept, was ich gerne auch bei mir selber nutze, was immer gut funktioniert. Vor allem bei, sag mal, Leuten, die ein bisschen Disziplin an den Tag legen, klar, die gehört natürlich immer mit dazu. Ja. Aber wir haben eine simple Umstellung gemacht. Ich gucke mir in dem Fall, ich lasse mir dann einmal erklären, okay, wenn du jetzt von früh bis abend deinen Tag hast, schreib mir mal auf, was isst denn du wann, ja, was trinkst denn du wann? Und dann ist es heutzutage so, dass die Ernährungsfrequenz, also die Anzahl der häufig, also die Anzahl der quasi der Snacks, der Mittagessen oder allgemein selbst wenn es nur eine Limo ist oder eine Cola oder alkoholfreies Weißbier, ja, das zählt dann trotzdem zu der Nahrungsaufnahme dazu.
Ja.
Und da gibt es ganz interessante Statistiken. Man hat über Verlaufe von Jahrzehnten mal untersucht. In den 50er Jahren, da war die Mahlzeitenfrequenz bei 2 bis 3. Ja. Und zur Mahlzeit zählt alles, was wirklich auch isotonische Getränke oder irgendwas oder Bier oder so weiter. Alles, was da nicht reinzählt, ist Wasser, schwarzer Kaffee, schwarzer Tee. Ja, und der Rest zählt rein. Und die Mahlzeitenfrequenz in den 50er Jahren waren 2 bis 3, haben die Mehrzahl der Leute gegessen oder getrunken am Tag. Ja. Und heute über die Laufe der in den 2000ern war es schon teilweise 6 bis 7 Mal, wo die Leute was Snacks, ja, du kennst selber die Werbung, was isst man in Deutschland 9:30?
Ja, ich habe vergessen, wie heißt denn das
Knoppers.
Ding? Knoppers.
Ja. Genau, ja. Und es geht von früh bis abend wird heutzutage gegessen. Und das ist relativ simpel, wenn du was isst, dann steigt halt der Blutzuckerspiegel. Klar, weil der Körper will ja das verwerten, was er bekommt. Ne?
Ja.
Und in dem Sinne steigt dann auch parallel mit der Insulinspiegel. Und Insulin ist ja das Hormon, das dafür sorgt, dass diese Nährstoffe da ankommen, wo sie hin sollen. Ja. Also wenn du zum Beispiel mitten in der Bewegung bist, du fährst gerade Alpe d'Huez hoch, Wenn alles, was da ist, das wird sofort von den Insulin auf die Muskeln verteilt. Ne? Also das ist im Endeffekt...
Das ist ja auch nicht doof.
Nee, das ist auch nicht doof. Solltest du auch machen. Ja. Aber bei den meisten ist heutzutage das Problem, die trainieren, also die fahren nicht Alt-DS hoch oder so, ja, ja. Oder bewegen sich kaum. Und wenn deine Speicher, deine Glykogenspeicher, die ja endlich sind, ne, die haben ja ungefähr Energie für anderthalb Stunden Hochbelastung. Aber wenn die voll sind, und bei den meisten sind die jeden Tag voll. Ne,
also auch bei den Sportlern.
Auch bei den Sportlern, ja. Kommt drauf an, wie viel du trainierst, ja, ne, und so weiter. Aber dann, was macht er dann? Dann tut er es in die Fettreserven rein, weil er sonst keinen anderen Weg, weil er muss den Blutzucker wieder runterbringen, weil zu hoher Blutzucker, da schädigst du die Gefäße und so weiter. Das heißt, das Insulin, entweder kommt es in die Muskeln rein, wenn das voll ist, die Speicher, also es gibt ja auch eine Leber oder ein Glykogen, und wenn das voll ist, geht es in die Fettreserven rein. Ja? Und dadurch, und Insulin, wenn das oben ist, ganz kurz noch, um das zu beenden, das hat allerdings den Nachteil, solange Insulin oben ist, verbrennt der Körper kein Fett, also ist die Fettverbrennung ausgeschaltet, weil er natürlich speichern will. Er will ja nicht im gleichen Moment wieder verlieren Energie, ne?
Ach, der macht den Fettspeicher auf, damit er aufnehmen kann und kann nicht
gleich. Der macht ihn aber
zu. Und
dann
ist aber dann sozusagen One-Way-Street.
Genau. Ne? Und solange Insulin oben ist, und das ist 2 bis 3 Stunden erhöht nach der Mahlzeit, ja, solange kann der Körper kein Fett verbrennen. Und was jetzt passiert, wenn du 7, 8 Mal am Tag isst, dann hast du niemals eine Phase, wo Fett verbrannt wird. Und deswegen nimmst du dann Jahr für Jahr immer 2, 3 Kilo zu. Ja, und die einzige Zeit, wo du tatsächlich mal nichts isst, wäre die Schlafenszeit.
Da bewegst du dich aber nicht.
Da bewegst du dich aber kaum. Ne?
Ja,
und,
ja.
Und was jetzt relativ simpel funktioniert, gibt viele Arten, wie man es beschreibt. Klassiker wäre dieses Intervallfasten beispielsweise. Ja, ja. Ne? Bei dem Stefan haben wir es einfach so gemacht. Bei ihm war es einfach praktisch. Wir haben gesagt, pass auf, Frühstück lässt du komplett weg. Hat er eh meistens nur gemacht wegen der Familie, dass er sich damit hinsetzt und damit isst, aber so richtig Hunger hat er eigentlich nie gehabt. Und du fängst ab Mittag an. Ja, und ab Mittag fängst du an mit deinem Essen und um 6 bist du fertig. Das war die einzige Umstellung, die dafür gesorgt hat, dass wir in 8 Monaten 30 Kilo runtergekommen sind. Und er natürlich auch trainiert hat, aber um auf deine Frage zurückzukommen, das ist der kleinere Teil. Die meisten denken immer, wenn sie trainieren, dann nehmen sie sonst wie viel ab. Schau dir mal an, wie viel du trainieren müsstest, wie viel du Radfahren müsstest, um dein eines besagtes Snickers am Anfang, um das quasi zu verbrennen.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, da bist du schon 1,5, 2 Stunden unterwegs. Und nur um einen Snickers zu verbrennen.
Genau, genau. Ja.
Und deswegen geht es hauptsächlich über Ernährungs- und Lifestyle-Verhalten. Ja. Das ist da
kann
auch
man
der einfachere
halt
Weg.
Als wirklich als Leistungssportler auch hinkriegen mit diesem wenigen Essen, weil ich zum Beispiel habe das, oder ist das auch typabhängig, weil mich könntest du morgens in die Ecke stellen, wenn ich nicht frühstücke, da würde ich gar nicht trainieren können.
Ja.
Zumindest weiß ich nicht, oder kann man sich daran gewöhnen?
Es ist immer typabhängig. Es gibt ja verschiedene Körperformen auch, hast du so diese 3 klassischen, ne? Also und du hast Leute, die halt schneller ansetzen, du hast aber auch Leute, die wenig ansetzen, ne? Diese großen, schlaksigen eher, ne? Ja. Nichtsdestotrotz, vor allem dann auch mit den Jahren, geht es halt trotzdem immer leichter mit
an, ja, ja, ich war früher auch ein Hungerhaken als Kind. Ne? Das geht dann trotzdem irgendwie, kriegt man es hin, mit Hefeweizen dann Bauch sich anzudrängen, in Anführungsstrichen.
Genau, und letztlich ist es auch so, wenn du, also es geht generell einfach darum, diese Mahlzeitenfrequenz ein bisschen runterzudampfen und diese Zeit, wo du jetzt nichts isst, ein bisschen zu verlängern. Und damit kannst du spielen mit diesen Zeitfenstern, je nachdem, wie du es brauchst.
Ja. Also theoretisch kann ich ja auch frühstücken und sagen, ich esse nachmittags um 3. Mehr habe ich, wenn ich morgens um 8 frühstücke, habe ich ja auch mehr als 2 Stunden dazwischen, wo der Körper ein bisschen was verbrennt.
Das wäre zum Beispiel, ne? Ja, ja. Also wenn du jetzt so ein klassisches, traditionelles Essregime verfolgst, Frühstück, Mittag, abends und sonst aber nichts, dann ist das schon ganz gut, weil die wenigsten heutzutage machen es. Sie schaffen es dann auch in den Zeiten, wo dann kein Essen angesagt ist, dann auch nichts zu essen oder zu trinken.
Und das war jetzt für die eine Geschichte. Jetzt sind wir hier in so einem Beispiel hängen geblieben. Aber irgendwie ist es ja, finde ich es ganz spannend. Das ist auch der wichtigste Punkt? Oder hast du auch gesagt, hier, das muss alles auf den Speiseplan und das muss runter?
Ja, das ist ja das Interessante. Wenn du die Leute beschränkst mit ihrer Mahlzeitenfrequenz, ich habe es ja jetzt unzählige Mal schon durch, die essen automatisch gesünder. Weil wenn du dir zum Beispiel sagst, ich esse jetzt nur 2 Mal am Tag, da kann ich jetzt nicht nur Pommes essen. Ne?
Weil du weißt, nach Pommes nach einer Stunde wieder Hunger, ne?
Genau, oder danach ist halt vorbei für den Tag. Ja. Und dann kommt auch noch der Vorteil dazu, wenn du im Training diszipliniert bist oder auch im Essverhalten, ja, also egal, wenn du da diszipliniert bist in diesen Bereichen, überträgt sich das auch auf die anderen Bereiche. Also wenn du gut trainierst und du dein Trainingsprogramm verfolgst, dann bist du automatisch auch disziplinierter, was die Ernährung angeht. Ne?
Das ist, hast du eine Verletzung, kommen auf einmal die Pommes wieder auf den Tisch.
Genau, oder in der Saisonpause im Winter denkst du, ah, jetzt ist es auch egal, ne? und so weiter und so fort. Und diese Disziplin, die überträgt sich natürlich auch. Und nochmal, um deine Frage zurückzukommen, das kannst du auch mit einem täglichen Training machen, solange du in der Regel einmal am Tag trainierst, und die meisten trainieren nur einmal am Tag, gerade unter der Woche, reicht das vollkommen aus. Es geht ja nur darum, deine Speicher wieder aufzufüllen. Ja? Aber wenn du mindestens einmal am Tag gescheit isst, dann sind die ja wieder auch aufgefüllt, beziehungsweise dann sorgst du ja dafür, dass die aufgefüllt werden. Ja. Ja? Wenn du jetzt mehrmals am Tag trainierst, im Trainingslager oder so, dann stößt das an seine Grenzen, dann solltest du natürlich auch mehrmals entsprechend essen, weil im Trainingslager oder auch wenn du im Hochtrainingsprogramm bist, ne, dann zählt immer die Qualität des Trainings, hat Vorrang vor Gewichtsmanagement.
Okay.
Weil es nützt dir nichts, wenn du da Intervalle fahren sollst und hast einen Hunger hast. Ne, dann ist die ganze Intervallsession im Endeffekt futsch. Und der Körper braucht danach noch länger zur Erholung, wenn du den leer fährst, als ohne. Ne? Also deswegen, wenn du einmal am Tag trainierst, dann ist das völlig ausreichend, wenn du das beschränkst. Ja? Und wenn du aber im Trainingslager bist oder gerade sehr viel trainierst, ne, dann...
Ja, oder die harten Einheiten, Peak-Phase oder was auch immer.
Dann kannst du aber, den einfach das so machen, dass du dir einfach was mitnimmst. Weil wie am Anfang besprochen, wenn du gerade Alp-DS hochfährst, das ist ja exakt der Fall auch, wo du Energie brauchst. Und wenn du da was nimmst, dann wird das sofort verstoffwechselt in die Muskeln. Das heißt, das setzt auch gar nicht an. Das ist als neutral zu sehen. Ne? Also wir haben es dann früher immer so, oder ich habe es immer so gemacht, um dann quasi Gewichtsmanagement zu betreiben. Ich habe dann, wenn ich so gegessen habe, Zucker, Snickers und so weiter, dann nur auf dem Fahrrad oder beim Laufen, weil dann kann es auch nicht irgendwie da woanders gespeichert werden, wie wo es nicht gebraucht wird.
Weil da ja alles offen ist für die andere Richtung.
Genau, weil das ist ja wo der Körper die Energie will, wo er da einfördert. Das Problem heutzutage ist, dass wir so viel Energie aufnehmen, die er gar nicht irgendwie verbraucht.
Ja, ich habe jetzt auch für meine persönliche Erfahrung, ist ja auch ganz interessant, vielleicht für den einen oder anderen, ich versuche halt wirklich gut gezuckert, in Anführungsstrichen, versuche natürlich auf eine gesunde Art und Weise, auf dem Rad mit Gels oder was auch immer, was es nicht alles gibt, zu essen. Und meine Strategie, die wirklich super funktioniert, ist halt auch wirklich noch eine Viertelstunde vor Ende des Trainings nochmal so ein Riegel und solche Sachen, damit diese Heißhungerattacken nicht mehr kommen abends. Weil wenn du dich, früher war ja so oft gerne mal so, ja, mal gucken, 3 Stunden Radfahren, 100er, 33er Schnitt und mal gucken, wer zuerst den Riegel isst. Ne, der hat dann verloren, in Anführungsstrichen. Also eher zu versuchen, in dieses Defizit während des Trainings reinzukommen. Und ich glaube, das ist dann die Nummer, wo man am Abend oder spätestens am nächsten Tag irgendwie Hunger ohne Ende kriegt. Weil die Speicher so leer gefahren wurden, dass der Körper vielleicht auch das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich aber auch nochmal dafür sorgen, dass das beim nächsten Mal nicht passiert. Und dann fängt er nämlich, glaube ich, auch an, wegzuspeichern.
Genau, also das wäre so Klassiker, wenn der Körper dann ein Defizit hat oder da reinläuft, ne? Dann irgendwann, und das wird ja alles hormonell gesteuert, dann irgendwann kriegst du halt mega Hunger. Und da gibt es auch noch einen kleinen Tipp oder Trick. Wenn du nach so einer normalen Trainingseinheit, ich rede jetzt nicht von einer Viertelstunde Laufen oder so, sondern ein, zwei Stunden Radfahren oder so, je länger, je härter, desto höher ist der Effekt. Es gibt danach ein Fenster nach der Einheit, wo du 60 bis 90 Minuten, wo du auch was nachführen kannst, also was isst, und der Körper kann das mit Hilfe fast, also der schüttet fast kein Insulin aus in diesem Zeitfenster und saugt sich das quasi selber ran. Ja, und da hast du auch noch ein Zeitfenster, wo du quasi insulinneutral arbeitest. Das heißt, der Nachteil ist, man hat nach der Einheit nicht sofort Hunger. Ne?
Ja gut, aber dann ist die Eisdiele ja wirklich der richtige Anlaufpunkt, ne? Für wenn dann direkt nach dem Training.
Genau, also wenn dann direkt nach dem Training, dann ist es zumindest in dem Fall gut, dass der Insulinanstieg deutlich geringer ist und damit auch dieser Fettstopp-Verbrennungseffekt weniger, ne?
Ja, ich kenne das nur als Open-Window-Effekt, auch dahingehend, dass dann besonders gut die Proteine und die Speicher wieder aufgefüllt werden.
Das ist auch nochmal ein anderes Thema, wenn ich das noch kurz, das hat man immer gesagt, also man hat jetzt aber auch neue Studien nachgewiesen, also wichtig ist ja für den Körper, wann sind die Proteine verfügbar, ja? Du isst ja die Proteine, dann werden die da verdaut, ne?
Ja, ja, ja.
Und die haben gemessen, wann die Proteine tatsächlich im Blutkreislauf ankommen. Ja? Und das dauert 1,5 bis 2 Stunden. Das heißt, wenn du das richtig machen wollen würdest, würdest du zum Beispiel, wenn du ins Krafttraining gehst oder eine harte Einheit fährst, würdest du eher vorm Training schon den Proteinshake nehmen.
Ach.
Als danach, weil dann kommt es ja erst nach anderthalb, zwei Stunden an, dann ist es eigentlich auch
Na gut, danach ist es dann ja eher für Regenerationszwecke wahrscheinlich da. Genau, ne?
Also
ja.
Wenn du diesen Effekt, also machen vor allem bei Kraftsportlern, ist es ja, relativ ja. wichtig, bei uns ist es eher weniger, ne? Aber da sollte man das Protein eher vorher nehmen. Ja? Mhm. Und bei Ausdauersportlern ist aber so, die haben das jetzt auch mehrmals untersucht, vorher, direkt danach oder auch stundenlang danach. Solange du zwei Faktoren erfüllst, wenn du nach der harten Belastung innerhalb von 24 Stunden Protein nachführst, für die Muskelsynthese, ne? Für die Reparatur und alles, und mehr als 30, 40 Gramm auf einmal, dass die überhaupt gestartet wird, diese Muskelsynthese, das sind diese zwei Faktoren. Also du kannst dir sogar noch mehr Zeit lassen, wenn es dir nur um das Regenerationsthema
aber
geht.
Aber du musst 30 bis 40 Gramm auf einmal
also
zu dir
nehmen. Also wenn du Protein zu dir nimmst, dann muss es eine gewisse Menge erreichen, dass die Muskelsynthese überhaupt gestartet wird. Und das ist Ach. Je nach Körpergröße 30 bis 40 Gramm.
Das ist ja 30 bis 40 Gramm Protein
Menge.
Ist schon mal, wenn du das in Fleischform isst, schwimmt das schon mal drei Steaks, oder nicht?
Genau, also es ist jetzt nicht nur ein Proteinriegel, das wäre viel zu wenig. Ne?
Krass.
Also das ist ein Faktor und der zweite halt innerhalb von 24 Stunden. Wenn du das schaffst, dann...
Aber in einer Mahlzeit. Also ich kann nicht jetzt sagen, jetzt 5 Gramm, also weil wir ja sowieso nicht snacken wollen, ja sowieso nicht, aber ich muss dann sehen, dass ich diese 30, 40 Gramm
innerhalb von einer Mahlzeit habe.
Also eine riesen Portion Linsen.
Ja, du kannst da einfach einen Shake noch mit dazu nehmen.
Ja, ja, ich weiß. Also wenn man, aber das okay, das ist ja auch spannend.
Oder es gibt ja auch, du kannst auch deinen Salat pimpen mit, es gibt da Kichererbsen. Oder du kannst inzwischen auch Nudeln, ich esse zum Beispiel nur noch Nudeln aus Kichererbsen oder
aber Linsen. Aber kriegst mal mit aus Kichererbsen 30 Gramm Protein zu starten. Das ist doch dann ein Riesenbowl, nee, oder nicht?
Wenn du die Nudeln nimmst, kannst du ganz normal beim wo auch immer kaufen. Die Nudeln, 250 Gramm Pakete sind das, der Kichererbsen. Und auf 100 Gramm haben die 30 Gramm Eiweiß.
Ach, dann geht das.
Ja, das ist enorm. Ja.
Ja gut, aber musst du Etiketten lesen. Also ich habe mich damit beschäftigt mit dieser Proteingeschichte, weil ich als Veganer da immer zu wenig von hatte und das jetzt erst gelernt habe und dann achte mal, dann versuch mal an so harten Trainingstagen 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine zusammenzuschaufeln. Ist ja gar nicht so einfach. Also das ist ja nun schon eine...
Genau.
Also wo vor allem, wo überall kein Protein drin ist, ist ja schon spannend.
Ja, das stimmt. Also oder wohl viel weniger, als man denkt, so Käse oder so. Ne? Also genau, als Veganer, als Vegetarier musst du dann halt schon nochmal gesondert schauen, dass du das erreichst. Ich meine, es ist nicht unmöglich, du musst halt einfach nur aussuchen.
Ja.
Dich vorher ein bisschen oder allgemein dich damit ein bisschen
beschäftigen. Ja, aber es ist eine Lernkurve.
Ja.
Ja. Ah, spannend. Jetzt sind wir von den Zielen abgekommen. Das heißt,
machen wir mal weiter.
Nach Programm, Dafür haben wir, andere Themen werden dann kürzer, weil wir sie schon hier so ein bisschen mit abgehandelt haben. Aber das ist, das macht es auch so spannend, weil man ja wirklich da immer vom, weil das ja am Ende sind wir ja an einem, wir reden jetzt zwar über strukturiertes Training, aber irgendwie gehört ja alles doch zusammen. Ne? Und letztendlich, was ich noch einen wichtigen Punkt finde, ist diese Frage der Zielsetzung. Welche Art von Zielsetzung funktionieren kann? Da habe ich auch viel gelesen und viele Dinge, glaube ich, in der Art, wie ich meine, viele Ziele setze, zumindest dahingehend richtig gemacht, dass sie mich auf der einen Seite nicht belastet haben und auf der anderen Seite, dass ich also auch mental, ne, also es kann ja auch zum Burnout führen, wenn man sich zu große Ziele setzt, glaube ich. Und da ist halt so die Frage, was sind so deine Ideen oder wie würdest du eine Zielsetzung formulieren für deine Athleten, für dich selber vielleicht auch?
Genau, also Zielsetzung generell finde ich wichtig, dass du halt von diesem Lust-und-Laune-Prinzip dann in eine gewisse Spur irgendwie kommst, ne? Und Ziele vor allem machen das Ganze messbar. Und wenn du was messen kannst, dann kannst du auch kontrollieren, wie der Fortschritt vonstatten geht. Und wenn du jetzt keine Ziele hättest, dann trainierst du halt vor dich hin, aber würdest nie großartig messen und weißt natürlich auch nicht, ob das jetzt alles Sinn macht, was du so machst, ne? Ob dich das irgendwie weiterbringt, ob du fitter wirst, ne? Oder ja. Und letztlich, die Ziele können ganz verschiedene sich darstellen. Also zum einen hast du jetzt Athleten, die wollen irgendein Gran Fondo fahren oder irgendein Rennen halt sich aussuchen, ne? Wo sie drauf hintrainieren. Dann gibt es aber auch noch andere Ziele, hatten wir ja schon eins gesprochen, abnehmen beispielsweise, ja, oder gesünder werden, fitter werden, ja. Manchen Leuten geht es auch allgemein darum, also das. Wir sind ja meistens unser Sportlerbubble, ja. Aber es gibt ja viele Leute, und es werden immer mehr im Alltag, die können ja nicht mal 2 Minuten joggen.
Mhm.
Ja? Die sind dafür einfach nicht in der Lage. Also das und da kommen wir zum Beispiel kurz zum Thema V2 Max. Ja. Da hatte ich, also wenn du stellst ja den V2 Max, ist ja dein Wert, also der V2 Max, diese maximale Sauerstoffabnahmekapazität, das ist ein sehr guter Indikator für deine Leistung, für deine Ausdauerleistung. Ja. Je höher, desto besser.
Mhm.
Ja. Und jetzt brauchst du aber für gewisse Sachen, zum Beispiel wenn du auf dem Sofa sitzt, wie wir jetzt einfach so, brauchst du ungefähr 3 V2 Max. Ja.
Ja.
Wenn du jetzt spazieren gehst, brauchst du ungefähr 15 V2 Max und so weiter. So geht das hoch. Wenn du die Treppen hochsteigst mit Einkaufstüten.
Da gibt es einen Wert von 0 bis wohin geht. Ginge der denn eigentlich?
Also man hat jetzt gesagt, ob das jetzt ganz hinhaut, dass der Christian Blumenfeld schon knapp über 100 V2 Max hätte. Damals, also bisher war es immer so, die hohen 90er Bereiche bei den absoluten Ausdauersportlern wie Armstrong oder Ulrich, das sind so die Grenze. Also ich würde mal sagen, bei 100 bist du schon absolute Weltspitze. Ja,
ja, ja. Bei 90 auch schon. 80,
bei 90 auch schon. Also ja. Normalerweise die Berufssportler, das haben mal die, also was die Ausdauer angeht, die haben schon mindestens 80. Ja. Ne? Das ist so diese Grenze.
Das ist eine Skala. Am Ende ist es doch irgendwie Millimol, bla 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 pro Stunde, pro Gewicht, was auch immer. Da kommt ja irgendeine Formel, steht doch dahinter.
Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht.
Ja, aber das müsst ihr doch da draußen nicht wissen.
Genau. Also
das einmal ist den Wert von in Indikator, A nach B, ja? Genau.
Ja, es zeigt an, wie viel Sauerstoff du aufnehmen und nutzen kannst, ja, weil davon Mitochondrien und so habt ihr bestimmt schon mal in der Schule irgendwo gehört, ja, der Zelltreibstoff, nur so werden die Zellen halt durch den Sauerstoff können die arbeiten, ja. Und je mehr du davon umsetzen kannst vom Sauerstoff, desto mehr Leistung hast du im Endeffekt, ja.
Das heißt, am Ende muss ich mir grob vorstellen, ich nehme ein Sauerstoffmolekül und mache daraus Watt auf meine Pedale und je mehr ich aus so einem Sauerstoff raushole, desto mehr Watt. Weil ja, der genau. Sauerstoff, den ich einatme, mehr als diese, was haben wir denn in unserer Luft? 80% Sauerstoff, ne? Viel mehr kriege ich ja dann auch nicht, ne?
Nee, der ist viel niedriger als
Sauerstoff. Nee, 20, 80?
Ja, 20, ich war, ja,
ja, so, 20, ja. Genau, das ja, heißt.
Wobei, jetzt nicht, dass die Chemiker jetzt
kommen. Yeah, also ich kriege ja, eine begrenzte, also durch sagen, einatmen, ne? Dann ja, kann meine Lunge ja noch ein bisschen größer sein oder kleiner, wenn ich Pech habe.
Ja.
Und mehr habe ich ja nicht zur Verfügung und daraus muss ich Leistung bringen.
Exakt.
Mehr ist es ja nicht.
Ja,
ne?
Genau.
Und einfach
das,
gesagt.
Das ist die Grundvoraussetzung, dass die Maschine läuft. Das ist ein sehr guter Indikator dieser V2 Max. Auf was ich jetzt zurück wollte, ist, im Alter wird da immer niedriger, wenn du nichts machst. Ne? Und zum Beispiel dieses Treppensteigen mit Einkaufstüten brauchst du schon 30 V2 Max ungefähr.
Mhm.
Und um nur das zu erklären, warum viele Leute im Alltag total wenig leistungsfähig sind, wenn du nichts machst, hast du irgendwann mit 50, 60, hast du dann nur noch ein V2 Max von 20 oder drunter und dann kommst du schon in den Bereich, wo es langsam lebensbedrohlich wird, beziehungsweise wo deine Selbstständigkeit auch gefährdet ist. Ja? Wenn du irgendwann V2 Max von gerade noch mal 15 hast oder drunter, dann kannst du nicht mehr normal spazieren gehen.
Mhm.
Ja? Und das muss man sich immer als Sportler in seiner Bubble auch so ein bisschen verdeutlichen. Das ist einfach die Erklärung, warum einige überhaupt nicht rennen können oder wenn du die mal 10 Sekunden Hügel hochsprinten lässt, die fallen dann nach der Hälfte um. Ne? Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum einfach regelmäßige Bewegung, Training so wichtig ist, weil du im Alter sonst deine Selbstständigkeit verlierst, wenn deine Leistungsfähigkeit zu stark absinkt.
Wie ja setze ich mir das als Ziel? Oder
ach so, was? Entschuldigung, wir waren ja bei den Zielen. Ja,
ja, genau. Ja, genau. Also die große Frage ist ja, Wenn du jetzt sagst, du hast da einen Athleten, der will einen Gran Fondo fahren, dann sind das ja meist schon Leute, die schon mal Ziele hatten,
ja,
und das nächst höhere sich stecken.
Ja.
Oder nochmal vielleicht das gleiche Ziel stecken, aber schneller und so weiter. Die Art von Zielen kenne ich auch. Und da gibt's ja auch diese Nummer von Leuten, die dann sagen, na gut, ich fahre die Cyclassics, trainiere auf die Cyclassics hin, dann fahre ich die, freue mich über einen 35er Schnitt, was auch immer, welche Leistungsklasse ich da unterwegs bin. Und danach, ja, den Rest des Jahres, wenn schönes Wetter ist, fahre ich nochmal, sonst nicht. Also danach fällt man ja in so ein Loch. Genauso kenne ich von Vera Birkenbiel, so eine Gehirnforscherin, die hat mal irgendwann schön darüber gesprochen, wie sie versucht hat abzunehmen und hat sich als Ziel abnehmen gesetzt, hat aber nicht funktioniert, weil sie das Ziel abnehmen hatte. Und da steht ja nicht dann, ich will unter 100 Kilo wiegen, ne? Oder ich will, ne, bei 99 ist Schluss, oder das ist, also. Und was passiert danach? Und da habe ich dann, da hat sie dann irgendwie gesagt, Ziele konkretisieren ist wichtig,
ja,
oder messbar machen. Und was ich auch schon gelernt habe, ist diese Geschichte, die du eben angesprochen hast. Ja, VO2 Max ist irgendwann nur noch 15, wenn ich nichts mache. Das ist ja ein Ziel, da rede ich über ein Ziel, wenn ich 40 bin in 20 Jahren.
Du kannst aber auch dir Ziele stecken, zum Beispiel auf dem Fahrrad, den Kilometer maximal schnell fahren zu können. Ja, du hast deine Strecke und sagst dir, ich will es jetzt schaffen über die nächsten Monate, dass ich über den Kilometer 50 km/h fahre, als Beispiel. Ne?
Aber dann schaffe ich es, falle ich auch ein Loch hinterher vielleicht.
Ja, also die Ziele ist natürlich jetzt, der Weg ist immer das Ziel. Also du solltest natürlich schon...
Ja, vielleicht ist das der wichtigste Punkt, dass man sich,
Also du sollst dir natürlich eigentlich schon regelmäßig Ziele stecken. Ja, und das macht man aber normalerweise auch, wenn man sich ein paar Ziele gesteckt hat. Ne?
Ja, ja.
Es geht halt darum, es müssen nicht nur Wettkämpfe sein, es können auch so Sachen sein, wie Gewicht runterbekommen, ja, oder VO2 Max zu steigern. Einfach um ein paar andere Sachen, die man vielleicht nicht so gewohnt ist, ne, also aus seiner Komfortzone rauskommen. Im Winter zum Beispiel mal sagen, ich laufe jetzt mal auf einen 5-Kilometer-Lauf, trainiere ich mal hin. Das ist zwar irre anstrengend und total eklig, ne, weil es von der Belastung sehr hoch ist, aber halt überschaubar vom Aufwand, und das kann ich auch einfach mal dann probieren, ne? Oder du machst dir, denkst dir irgendwie selber was aus, zum Beispiel hast du irgendeine Strecke. Ich habe letztens gelernt im Trainingslager, letztens war eine Athletin aus dem Saarland, ja, und im Saarland gibt's das Saarlandschwein, heißt das, glaube ich, oder wie das heißt, Saarlandsau, weiß gar nicht. Das ist eine Tour ums Saarland, 350 Kilometer oder irgendwas, ja.
Ja, ja.
Und kann man auch ganz normal nachgucken bei Strava oder sowas, ja. Und die hat, ihr Sohn ist dann einfach mal, wollte das fahren, ja. Und das wäre zum Beispiel auch so ein Ziel, was man sich einfach setzen kann, was jetzt auch nichts mit Wettkampf zu tun hat, ja.
Aber bist du denn in deinem Trainingsalltag derjenige, der sagen muss, hier, setz dir mal ein Ziel, oder kommen die Leute sowieso mit ihren Zielen auf dich zu und du musst da ein bisschen.
Eigentlich haben alle Ziele, die auf mich zukommen, weil. Das,
ja, sonst kommst du wahrscheinlich nicht auf die Idee, einen Trainer
anzurufen. Sonst würdest du nicht auf die Idee kommen, ne? Also, ob das Ziel jetzt meistens Wettkämpfe sind, Leistungsverbesserung oder Gesundheitsverbesserung allgemein, ne? Dann fragst du halt dann den Experten, ja? Du würdest ja jetzt auch, wenn du zum Beispiel jetzt für irgendwelche Gadgets oder auch Fahrräder meine Meinung haben würdest, buchst du hier einen Termin, ja? Und da bist du ja auch dann beim Experten, weil du halt keine Lust hast, dich dann 3 Stunden oder halt 3 Tage im Internet zu beschäftigen, und dann kommst du von einem aufs andere und dann bist du am Ende doch nicht so sicher, weil der eine sagt das, der andere das. Und das ist halt der Experte, der dir einen Großteil der Arbeit abnimmt, in dem Fall, dass er dir das abkürzt, ja. Und was auch heutzutage oft oder wichtig ist, auch die Option ein bisschen minimiert, ne? Weil wenn du dir alle Optionen offen hältst, dann wird nie irgendwas draus, ja. Sondern das Ganze ein bisschen in spezielle Bahnen lenkt. Und
Hast du letztendlich mit der Zielsetzung gar nichts zu tun, sondern die Leute haben.
Genau, ich muss halt so schauen, auf die Zielsetzung
ob sie realistisch ist. Genau, realistisch ist, ne? Und genau, okay. Ansonsten ist natürlich der beste Satz, ist natürlich, der Weg ist das Ziel. Und das ist auch das, was ich gemerkt habe jetzt, dass dieses strukturierte Training als Weg halt super viel Bock bringt. Mhm. In meinem Fall ist es, hatte ich am Anfang des Enduko-Trainings tatsächlich diesen besagten 5-Kilometer-Lauf irgendwo nochmal als Silvesterlauf einfach eingegeben, ohne mich angemeldet zu haben, ne? Aber damit diese App weiß, da kommt noch ein Wettkampf, ne? Dass er überhaupt mal Quatsch mit mir macht und nicht einfach nur Grundlagenausdauer, ne? Also das war so, habe ich tatsächlich mal mit angefangen, und jetzt, und da hat mir der Weg so viel Spaß gemacht, dieses strukturierte Training. Abends um 9 noch auf oder um 8 auf die Zwift-Rolle zu gehen, wo man wirklich manchmal auch das sein Schweinehund doch nicht übergewunden hätte. Und das hat so einen Spaß gemacht, dass das bei mir jetzt komplett geschiftet ist, dass mir Wettkämpfe völlig egal sind, weil mir das Training so viel Spaß macht.
Ja.
Ja, also dieses, und ich aber auch weiß, dass ich eine höhere Leistungsfähigkeit jetzt erreicht habe als früher wahrscheinlich, als mein früheres, jüngeres Ich vielleicht sogar. Und ohne mehr machen zu müssen und trotzdem dabei irgendwie viel Spaß zu haben und immer auch einen Grund zu haben, mich aufs Rad zu setzen. Und das finde ich halt auch ganz spannend.
Und du hast halt auch mal dieses Belohnungssystem, ne? Bei den Apps, nehmen wir es als Beispiel auf Strava. Du weißt ja, die Comms. Ja? Ich bin immer überrascht oder begeistert, wie die Leute da so drauf abgehen.
Ja, ja.
Ich habe dann teilweise Kumpels, die dann, du kriegst dann die Nachricht, dein Komm wurde da geholt. Ne?
Ja, ja.
Wie die dann nachts um 11 noch 3 Leute mobilisieren, die dann irgendwie anfahren, um dann diesen Komm wieder zurückzuerobern. Ja?
Gibt es diese Welt noch?
Die ist selbstverständlich, ja. Also es gibt die Kommjäger, wir sind ja manchmal auch ein Trainingslager, also so Dubai und so, ne? Da gibt es jetzt noch nicht so viele Comms oder die sind noch relativ gut zu holen, ja?
Ja, ja.
Und was denkst du, was da los ist, wenn dann eine die Nachricht bekommt, oh, ihr Comm wurde geholt oder so?
Ja, habe ich abgeschaltet. Ja, ich habe die Nachrichten echt? Abgeschaltet. Ja, okay. Ja. Will ja. ich nicht wissen.
Ja, oder auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es wenn Doku aufgibt, auch gibt, du kannst dabei gar nicht zum Beispiel, du kannst ja jemanden herausfordern.
Ja,
du kannst nee. Ja dir mit einer deiner Verbindungen, deinen Trainingspartner.
Aber das ist doch kein Training mehr, das ist doch dann schon wieder Wettkampf. Ne? Also muss man ja, doch okay. theoretisch, das musst stimmt, du ja, ja sagen, ja. Der, diese Strava-Jagd musst du doch theoretisch als Wettkampf sehen.
Das du siehst ja, das schon als Wettkampf. Du kannst natürlich immer machen, wann du willst. Also das ja, ist der große ja, Vorteil.
Genau, ja. Aber es ist am Ende ja, im Grunde müsstest du als Trainer doch den Kopf schütteln und sagen, ist kontraproduktiv, dass du jetzt hier abseits von meinen Einheiten so eine blöde Belastung machst. Das
ja, da muss man dann auch mal die Augen zudrücken, weil die Leute sind halt, die haben halt, wer halt Bock drauf hat und kann das während des Trainings damit erledigen, oder man kann es auch, manchmal lege ich es auch so drauf, ne, dass dann einer sagt, pass auf, ich habe bei mir so eine Runde, die ich gern abfahren würde. Können wir da nicht den FTP-Test machen drauf?
Okay.
Ja, und als Beispiel.
Auch nicht
und, schlecht. Und, das, aber es gibt tatsächlich noch viele Leute, die das machen. Und du kannst auch Leute herausfordern. Da machst du dann eine Lauf-Challenge, wer zum Beispiel am meisten Kilometer läuft. Ja? Da habe ich schon erlebt, selber auch, dass meine Frau dann einfach, die ist dann mit Freundin hat sie diese Lauf-Challenge. Dann ging es halt darum, bis Mitternacht ging das, ne? Und wie viele Kilometer da jetzt gelaufen wurden und die eine hat dann quasi, ist dann an dem Tag noch gelaufen und sie war eigentlich vorne, ne? Und die hat dann gedacht, dass die 7-8 Kilometer, die läuft sie dann noch, aber erst abends und dann verbindet sie Uhr erst kurz vor 12, dass die andere keine Chance mehr hat, dass das irgendwie nochmal einzuholen, ja?
Na gut, jeder okay. Das, was er braucht. Auch ja. Oh, nicht schlecht. Naja, wenn ich jetzt tatsächlich diesen Podcast höre und überlege, Mensch, vielleicht ist das mit dem Training ja doch eine ganz coole Idee. Wie fängt man an? Wie sucht man sich einen Trainer? Und ja, was, wie kommen die, also du hast ja schon gesagt, über Empfehlungen kommen dann Leute auf dich zu oder lesen deine Bücher, deine Webseite ist natürlich klar, dass du da vielleicht auch akquirierst. Nimmst du denn noch Athleten auf überhaupt? Oder hat man da nicht auch irgendwann eine Grenze, wo man sagen muss, geht nicht? Und woher weiß ich als Athlet, okay, das könnte jetzt genau der richtige Mann für mich sein?
Ja. Also unendlich aufnehmen kann ich natürlich nicht. Also das kommt immer auf die Jahreszeitpunkt drauf an. Also mitten in der Saison ist es meistens wirklich voll, weil halt alle auf ihre Training, auf ihre
Pläne. Ach, und die kündigen dann alle im Herbst und dann verdienst du im Sommer Geld und im Winter keinen mehr.
Nee, also so ist es jetzt auch nicht, aber man pausiert schon, man macht mal ein bisschen Pause nach der Saison, Beispielen. Und dann ergibt sich auch immer die Möglichkeit, dass man mal ein paar auffüllen kann an Athleten, ja, die dann auch Bock haben. Weil es gibt auch Athleten, die haben zum Beispiel, die haben das große Ziel Hawaii. Oft ist bei mir immer oft der Fall, sie wollen nach Hawaii zum Ironman-Weltmeisterschaft. Und wenn man das dann nach ein paar Jahren dann auch erreicht hat, dann kommt erstmal, kommt man meist erstmal so ein bisschen.
Da reden wir über Jahre.
Genau, kommt erstmal so eine ruhige Phase rein, wo man dann erstmal sagt, lass mich mal ein Jahr in Ruhe komplett, ne? Mhm. Also es gibt ganz unterschiedliche. Und generell, wenn du dir einen Trainer suchst, ich würde natürlich immer mal hören, was machen so andere, die einen Trainer haben. Man kann sich ein bisschen umhören, wen vielleicht die anderen haben als Trainer oder Trainerin, ja. Also Mund-zu-Mund-Propaganda ist meistens schon ganz gut. Ja. Dann weiß man auch, wie der Trainer so ein bisschen tickt. Dann kann man sich da auch sicherlich am Internet mal schlau machen. Ja. Ob dann, es gibt ja auch, ich sag mal, viele bekannte Trainer, wobei die meistens dann hauptsächlich Profis trainieren oder sind halt auch sehr teuer. Ne? Die findet man dann schon relativ gut im Internet und dann gibt es auch noch die Möglichkeiten. Es gibt ja auch oft Trainer einfach im Verein selber, da kann man auch fragen, oder auch nach Empfehlungen fragen. Also ich würde generell auf ein paar Sachen achten, wenn ich mich da umschaue. Hat der Trainer eine entsprechende Ausbildung? Oder ist der eigentlich nur selber Athlet, der damit sein Hobby ein bisschen finanziert? Ne? Also macht er das hauptberuflich? Also mein Fall, ich schreibe die Bücher, da kommen viele über die Bücher, die es gelesen haben. Ne? Man kann natürlich auch ein bisschen gucken, ist das ein Trainer, der auch ab und zu mal was veröffentlicht, ne, sportwissenschaftlich oder hat er mal vielleicht auch Landeskader trainiert? Es gibt ja viele Landeskader-Trainer, die dann auch in die Selbstständigkeit gehen. Ne? Was für eine Expertise hat das? Ist das eher ein Trainer, der mit Profis arbeitet oder gearbeitet hat? Oder eher mit Amateuren, mit Berufstätigen beispielsweise? Weil das nützt dir nichts, wenn du ein Profiprogramm machst, 2 Drittel davon wegnimmst und machst 1 Drittel, dann funktioniert dieses Konzept nicht mehr, ja. Weil generell ist ja so, je weniger du trainierst in der Woche, desto intensiver darf das Training sein. Zum einen, weil du natürlich mehr Regeneration hast und zum anderen, weil du natürlich so auch die Leistung positiver beeinflusst. Ne, wenn du wenig trainierst, höhere Reize setzen, um dann tatsächlich auch was bei rumzukommen. Und wenn du jemanden hast, der unendlich viel Zeit hat, ja, oder einen Studenten oder so, ne, der in der Regel 25 bis 30 Stunden die Woche trainieren kann, den kannst du nicht so intensiv trainieren lassen. Der wäre nach einer Woche durch.
Ja, ja.
Deswegen machst du da viel mehr lange, ruhige Sachen. Aber wenn du jetzt nur 3, 4 Einheiten die Woche machen kannst oder machen willst, da nur lange, ruhige Sachen, das bringt dir nicht viel, ne? Also es bringt ja schon bis zu einem gewissen Grad was, aber da muss ich auch die Struktur ändern und es sollte natürlich auch ein Trainer sein, der sich hauptsächlich mit solchen Athleten auch befasst. Also je nachdem, welchen Case du brauchst. Und dann würde ich natürlich noch schauen, ich frage immer die Athleten, die teilweise von anderen Trainern zu mir kommen, warum der bei dem anderen oder bei der anderen aufgehört hat. Und oftmals, fast immer der Grund ist, kein Feedback, ja, kaum Kommunikation. Da hast du irgendein Goldpaket, darfst du einmal im Monat dann 10 Minuten anrufen oder so. Ja. Also wie gut ist der Trainer auch erreichbar? Macht er auch Updates, wenn irgendwas wäre? Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel einer von den Athleten, der muss plötzlich kurz auf Geschäftsreise. Ja, dann müssen wir das natürlich umbauen und dann kann halt nur laufen. Ne? Und je nachdem, wie gut erreichst du dann deinen Trainer auch und kann der das leisten? Ne? Gibt es manchmal auch gewisse Pakete oder so. Und darauf sollte man auch achten, weil es kommt immer was dazwischen. Also der perfekte Plan, den kann man schon schreiben für jemanden, aber das Leben, das kommt immer spätestens nach einer Woche.
Ja, Verletzung, was auch
kommt,
immer.
Infekt, kommt dazwischen und dann nützt der beste Plan nichts mehr, dann musst du halt dann musst du halt umbauen.
Also ja, gucken oder? Und natürlich, wahrscheinlich muss auch die Chemie stimmen.
Stimmt. Ja. Du suchst ja auch einen Trainer, mit dem du gut kannst. Ne? Ja. Bist du jetzt eher ein Zahlenfuchs, dann wäre vielleicht für dich ein Trainer gut, der auch ein Zahlenfuchs ist. Dann könnt ihr euch stundenlang darüber austauschen, dass die eine Kurve da links ein bisschen abknickt und die andere dann nach oben und so weiter. Ne? Oder bist du eher ein anderer Typ, der praktisch orientiert ist, ne? Muss man dich eher bremsen und so weiter, ne? Also das wäre jetzt so eher jetzt mein Typ, ne? Sehr hoch motiviert, muss man eher bremsen, aber macht natürlich auch gerne mal ein paar Ansagen und wo man dann auch einfach ein bisschen Spaß auch dran hat und dann aber auch jetzt nicht auf jeden einzelnen Watt da eingeht, ne? Und so weiter, ja? Weil dann macht man die Leute verrückt.
Ja.
Die verlieren sich dann im Detail. Ja, also so ein Detailtrainer, das bin ich eher nicht. Ich bin eher so der Motivator, also dem man dann auch Spaß haben kann und so. Aber wenn du so detailverliebt bist, dann musst du dir auch einen suchen, der das auch gern macht.
Ja, wie oft musst du denn so ein irgendwie im Hintergrund, wenn du jetzt so einen Athleten betreust, erkennst du denn auch, dass der vielleicht genau diese wissenschaftlichen Trainingsreize, dass die bei dem gar nicht anschlagen und er was komplett anderes trainieren muss?
Klar, dafür hast du ja auch einen Trainer, der das dann sieht, ne? Dass das, was du machst, nicht anschlägt. Und um das zu wissen, testet man halt regelmäßig. Und das ist auch nicht nur auf den Trainer beschränkt, man kann sich auch selber testen.
Und dann hast du denn ein Gefühl, wo du sagst, okay, der springt mehr auf das Training an, der mehr das, oder ist es auch Trial and Error, gemeinsam zu gucken, welche Trainingsmethode jetzt passt oder nicht?
Es ist auch ein bisschen Erfahrungsgeschichte, ne?
Ja.
Es kommt auch immer auf den, was ist das Ziel des Athleten? Ja, wie alt ist er? Was sind so die Vorbedingungen? Aber es gibt schon gewisse Sachen, zum Beispiel bei Frauen funktioniert Umfang sehr gut. Ja? Bei Männern eher bedingt. Ja? Da sollte man lieber ein bisschen intensiver trainieren. Ja? In jüngerer Athlet verträgt deutlich mehr Intensitäten als ein älterer, da muss man sehr sparsam damit umgehen, ja, weil sonst relativ schnell Überlastung kommt. Und beim Anfänger ist es fast egal, was der trainiert, da hat man jetzt immer wieder beim strukturierten, der wird sich am Anfang immer sehr schnell verbessern. Ne? Und dann hast du aber auch Athleten, die leistungssteigerungsresistent sind. Also da ist es halt so, die sind keine Ausdauertypen. Also als Beispiel, wenn du zum Beispiel bei der Kadersichtung um neue Triathleten, es wäre aber beim Radfahren genauso,
ja,
herauszufinden, dann nimmt man zum Beispiel auch Laktat unter anderem. Ja? Und wenn du jetzt einen Athlet hast, der sehr hohe Laktatwerte in der Ausbelastung bekommt, was ich 17, 18 teilweise, also deutlich zweistellig, ne? Das ist ein Sprintertyp. Aus dem wirst du nie ein Weltklasse, der wird zwar ein guter Athlet werden, aber aus dem wird nie ein Weltklasse Ausdauerathlet.
Ach, okay.
Genau, und wenn du aber jemanden hast, der mit den Laktat, selbst in der Ausbelastung nur auf, dass ich einstellige bewährte 6, 7, 8 kommt oder so, das ist der Ausdauerathlet. Mhm. Und deswegen gibt es auch manchmal einfach eine genetische Prädisposition, ja. Die weißt du natürlich nicht, wenn du jetzt einfach für dich hintrainierst. Und es wäre ja auch sehr demotivierend, ne? Aber das würdest du zum Beispiel auch bei Laktattests dann einfach mal sehen, ist es überhaupt ein Ausdauertyp? Wenn du zum Beispiel jemand hast, der eher ein Sprintertyp wäre, den musst du eigentlich, dass da überhaupt irgendein Ausdauerathlet guter wird, den musst du eigentlich fast keine Intensitäten geben, der muss eigentlich nur Ausdauer machen. Ja?
Also war dann das schon für Erik Zabel früher gut, einfach lange fahren.
Hat er so hohe Werte oder was im Laktat? Oder was?
Ja, aber der war ja Sprinter immer. Ja,
genau, aber wenn du ein guter Sprinter bist, ja, dann hast du per se diese Ausgangslage, weil sonst wird es nicht funktionieren. Mhm. Ja? Bei allen Schnellkraftsportarten. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel, wenn jetzt Eltern zuschauen und die hätten gern, dass ihr Kind irgendeinen coolen Sport macht oder so, schaut auch mal aufs Laktat. Ihr werdet dem Kind mehr Freude machen, wenn es zum Beispiel eher ein Sprintertyp ist. Dann würde ich mir halt überlegen, eher Leichtathletik oder vielleicht Zehnkampf oder irgendwas, ne, so kürzere Distanzen, dann muss es vielleicht nicht unbedingt die Ausdauer sein.
Also wenn ich jetzt mit meinem Sohn heute Abend komme und dem ins Ohr piekse, dann wird der mir was erzählen.
Ja, ihr müsst euch schon unter Belastung, ne?
Ja, das kommt noch dazu. Jetzt gehen alle los und pieksen ihre Babys im Ohr und gucken erstmal, wie viel Laktat
haben. Genau, also deswegen hast du schon gewisse Typen, die schwer zu trainieren sind. Da brauchst du halt dann diese Extrawege, wie das eine Beispiel, was ich eben angesprochen habe, das musst du halt wissen. Ja? Und normalerweise okay. Sollte das ein Trainer wissen und das auch ein
entsprechendes. Aber das ist, ja, okay. Ja okay. Was hältst du denn jetzt? Hast du ja Softwarekonkurrenz hier. Von die Garmin-Uhr, finde ich, macht das mittlerweile auch schon ganz gut, dass die mir im Morning Report sagt, mach heute mal VO2 Max. Dafür müsst mit meinem Hintergrund wissen, was VO2 Max ist, weiß ich auch ungefähr, was ich tun muss vielleicht. Wobei leider ja VO2 Max Training, zumindest wie ich es in meiner Enduko-App lerne, mal 3 Minuten und mal 30 Sekunden sein können. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen, die man trainieren kann. Hast du da Angst vor diesen KI-Apps? Oder ist das die Einstiegsdroge, wo dann Leute sagen, ich habe das jetzt ein Jahr gemacht, jetzt rufe ich mir doch einen richtigen Trainer. Wie siehst du sowas?
Also generell finde ich dieses KI-Thema super spannend und wir werden uns allgemein dem nicht erwehren können. Es hat ja auch viele Vorteile. Ja, also KI kann ja auch viele Arbeit ersetzen, wo dann mehr Freiraum wird, ne, für andere kreative Geschichten oder sowas. Ja, also ich bin da eher so ein optimistischer in die Zukunft schauender. Ja, fürs Trainingsthema, die KI, die aktuell ist es, also die lernt schon dazu, ja. Aktuell ist es vielleicht noch nicht auf dem Niveau, was ist so, also wenn ich zum Beispiel bei Garmin meine Empfehlungen, ne, dann habe ich dann halt jeden dritten Tag 30 Minuten an der Schwelle laufen und so, ne? Das ist noch eher, aber KI lebt ja davon, dass es viele Daten hat und auch lernt. Ja. Mhm. Und du wirst schon in naher Zukunft den Fall haben, dass die KI einen guten Plan erstellen kann, ja. Und sicherlich wird es auch eine Art Konkurrenz sein, jetzt für Training allgemein, glaube ich, ne? Weil je mehr die KI braucht, da bestenfalls natürlich sehr, sehr viele Daten von dir. Ja? Mhm. Es müsste so ein Lernmodell sein, wo es deine Laktatwerte in deinen Ruhepuls und so weiter und so fort. Ja, da steht jetzt alles am Anfang.
Das machen die auch noch nicht. Enduko kriegt von meiner Garmin-Schlafuhr nichts mit.
Genau, also die müssten sich ja dann.
Was ich auch schade finde, weil theoretisch müsste die ja morgens gucken, wie war dein HRV. Ich darf zwar morgens per Hand was eintragen, aber nicht automatisiert.
Dann müssten die wahrscheinlich für die Schnittstelle zahlen, was sie vielleicht nicht wollen, ne?
Ja.
Genau. Also letztlich, aber es kommt ja nicht nur, es kommt auch der allgemeinen Gesundheit zugute, weil was du die mit den Uhren angesprochen hast, die KI wird schon schaffen, dass sie dich dann dahin bringt, dass du generell gesünder lebst. Ne? Die wird dir ja nicht verbieten, da Alkohol zu trinken. Ja, die wird schon sagen, pass mal auf, dein VSV oder dein HRV war so schlecht, weil und so weiter und so fort. Aber die viele Leute, gerade in unseren heutigen digitalen Zeiten, die möchten auch einen persönlichen Kontakt. Mhm. Und da ist natürlich das, was die KI noch nicht geben kann, beziehungsweise was auch schwierig wird. Ne? Du wirst dich auch einfach ein bisschen austauschen und es geht, wie gesagt, auch oft um andere Themen, Psychologie und alles und so weiter und so fort. Und eine Motivation ist eine andere, ne? Wenn du, wenn du jetzt, ja. Deswegen sehe ich jetzt meinen Berufsstand noch nicht stark gefährdet, aber du wirst schon Verdrängungswettbewerb im Markt haben, dass gerade diese, sag ich mal, diese recht austauschbaren, günstigen Trainer oder Programme, die kannst du auch dann mit der KI machen. Ja? Also wenn du beginnst, irgendeine Struktur reinzubringen, dann kannst du auch erstmal damit anfangen.
Ja, das war ja, für mich war es die Einstiegsmöglichkeit an sich.
Genau.
Das war jetzt fast ein Zufall geschuldet, weil die unsere Sendung hier gesponsert hatten mal damals. Ja. Und sehe aber auch die Grenzen dessen, weil die Trainingseinheiten sich halt doch wiederholen. Ne? Also jetzt auch nach anderthalb Jahren, wo ich dann denke, okay, ich weiß jetzt, was er mit Laufspiel meint und 1.0, 2.0, 3.0 und solche ähnlichen Sachen. Ich weiß jetzt diese VO2 Max Trainings. Im Grunde ist es jetzt bei mir nur noch so dieses Ding, es läuft im Hintergrund und ich weiß in der Gesamtstruktur, dass es halt letztendlich über eine Periodisierung bestimmte Sachen kommen.
Ja, und dann misst halt dein Training Stress Score, ne? Der weiß, dass du ungefähr, also ein guter Athlet kann ungefähr 800 Training Stresspunkte in der Woche tolerieren, in etwas weniger vielleicht 600 oder 500 Punkte. Und so rechnet er diese Einheiten zusammen, so kommt er auf die Länge, so kommt er auf die Intensitäten, ja. Und das folgt alles einem Modell, muss ja irgendwie
berechnen. Er kann aber ja nur ein Modell im Hintergrund haben. Er wird ja jetzt ein Periodisierungsmodell drin haben, wo dann irgendwann kurz vor der Peakphase dann diese Schwellensachen kommen. Vorher hat viel VO2 Max jetzt im Winter gewesen. Ja. Ne? Und so.
Genau, also der hat jetzt seine wahrscheinlich so klassischer Trainingsaufbau. Aber jetzt stell dir vor, ich habe zum Beispiel Athleten manchmal, oder ich habe auch noch ein, zwei, die sind Bademeister. Die haben den ganzen Sommer überhaupt keine Zeit und im Winter haben sie komplett frei. Damit käme das Programm jetzt nicht zurecht, weil das würde trotzdem, also es würde jetzt diesen Spezialcase nicht nehmen, würde ich sagen, pass auf. Wir trainieren im Winter wie die Wahnsinnigen, ja, und dann nehmen wir frühes Rennen, ja. Und da stößt er noch so ein bisschen an seine Grenzen, also so untypische Cases, die jetzt nicht so klassisch sind, oder jemand, der sehr wenig Zeit hat. Ja, ich habe auch einen Athleten mal auf Rot trainiert, der hat nur 3 Einheiten die Woche machen können. Hm. Insgesamt 3 Einheiten, einmal schwimmen, einmal laufen, einmal Rad. Manchmal auch schwimmen weggelassen, ne, weil sehr zeitlich aufwendig und dann lieber noch einmal laufen oder Rad. Hm. Und das sind natürlich dann so nicht ganz so klassische Fälle, ne, die dann dem Modell folgen.
Ja, und das Modell ist ja letztendlich, glaube ich, da fest, kann nicht drauf reagieren, wenn das ein No-Responder ist, in Anführungszeichen, also auf das Training nicht anschlägt, was du ja sofort siehst,
das
wahrscheinlich.
Das Programm wird mit einer Engelsgeduld versuchen, den immer wieder die gleichen Einheiten zu
machen. Ja, genau. Also das, und ich bin da auch tatsächlich momentan selber persönlich an dem Punkt, wo ich sage, okay, bin zu wenig ambitioniert, weil ich einfach eine hohe Fitness mein Ziel ist. Ich will nichts gewinnen und muss nicht unbedingt schneller werden. Andererseits merke ich auch, okay, ich brauche vielleicht mal andere Reize, dass ich selber an dem Punkt bin, okay, breche ich da mal aus und vielleicht sprechen wir nach der Sendung nochmal. wo ich wirklich am Überlegen bin, ob ich nicht auch irgendwie eine Trainingsbetreuung brauche, weil ohne geht's auch nicht. Also die App abschalten und zu sagen, ich mache wieder, was ich will, funktioniert irgendwie auch nicht, weil es mir einfach Bock bringt. Ich habe halt einfach diesen Spaß dran. Und das ist ja vielleicht auch das, wo viele jetzt da draußen sagen, naja, ich hätte da ja gar keinen Spaß dran und dann müsste ich ja machen, was die Uhr sagt und sonst wie. Ich glaube, dass das aber viele gar nicht einschätzen können, ob Spaß macht oder nicht. Und das ist genauso wie Joggen erst nach einem Monat Spaß macht vielleicht. Man muss es auch mal ausprobiert haben. Und da sehe ich übrigens bei den Apps auch eine ganz, ganz große Grenze. Wenn ich Leuten sage, ich mache dieses Enduko-Training und ich weiß, dass viele jetzt durch Podcast hören und so weiter und mitkriegen, Ingo macht das, der feiert das, aber eben noch nicht diese Fitness haben oder vielleicht da noch gerade am Anfang stehen. Und ich kriege immer auch manchmal wieder so ein Feedback, die sagen, ja, ich komme da nicht rein. Die ersten Läufe sind viel zu hart und viel zu lang und irgendwie macht mir da, komm ich da nicht rein. Und ich glaube, dass das bei mir ein Zufall war, dass das ganz gut geklappt hat, weil ich eh schon ein bisschen Trainingsvorwissen hatte.
Verstehe, was du meinst.
Ja, und ich glaube, wenn du wirklich denjenigen, der noch gar nichts gemacht hat, ich glaube, der kommt mit so einer App, hat er auch seine Probleme. Und bei mir lief die auch einen Monat nebenbei und ich habe mal was gemacht und mal nicht und so. Ich glaube, diese App hat auch eine Lernkurve erfordert und eine Grundfitness erfordert, wo man nicht gleich irgendwie Achillessehne kriegt, weil der einen dreimal die Woche laufen schickt.
Genau.
Also, was man nicht gewohnt ist vielleicht.
Genau, also du hast wahrscheinlich dann, wenn jetzt jemand wirklich ein Anfänger käme, den du jetzt erstmal sagen würdest, pass auf, du joggst jetzt, machst es jetzt 30 Minuten, aber folgendermaßen, du joggst eine Minute und gehst 2 Minuten und dann joggst du wieder eine Minute, dann gehst du eine Minute, zwei
ja,
Minuten.
Ja, ja. Ja.
Das schlägt das Programm wahrscheinlich nicht vor.
Das kann
aber
jetzt gar
klar,
nicht.
Das hatte ja auch gar nicht im Speicher drin. Ne? Genau, und da hat es natürlich auch dann seine Grenzen, gerade bei den ganz Anfängern oder wenn jemand von der Verletzung kommt oder so, der erstmal ganz moderat einsteigen muss. Und da muss man auch mal die Schuhe der Leute angucken, gerade bei Anfängern. Das ist oftmals die laufen Schuhe, die sind 8 Jahre alt, ne? Und null Dämpfung. Und wenn du keine Dämpfung mehr hast, dann geht's halt entweder direkt hier aufs Knie oder je nachdem, wo du aufkommst, auch direkt in die Wade und irgendwann die Achillessehne. Oder läuft der Barfußschuhe die ganze Zeit, kriegst du sofort Achillessehnenprobleme, wenn du es übertreibst, ne?
Ja, ich bin Barfußläufer, ne?
Genau,
aber
rantasten.
Habe ich aber ein Jahr für gebraucht.
Exakt, wenn du jetzt gleich loslaufen würdest, 3x10 Kilometer.
Den Fehler habe ich auch gemacht und dann habe ich danach nochmal ein Jahr gebraucht.
Deswegen, ja. Und da ist halt dann deine persönliche Ansprechpartner dann schon der bessere, ne?
Ja,
dich dann ein bisschen zu guiden. Wenn du dann ein gewisses Grundniveau hast, ne? Oder du kannst ja auch mit deinem Trainer lernen. Ja? Viele sind ja auch sehr wissbegierig, die fragen ja, halt, warum machen wir jetzt das und das und das? Und wenn du da 1-2 gute Jahre hast, dann kannst du ja erstmal das für dich nehmen, ne? Und so weiter trainieren. Ne?
Das Thema strukturierte Training, ist jetzt natürlich eigentlich, wie definiert sich sowas, wie sieht sowas aus, was ist da so der aktuelle Stand der Dinge? Wir haben so Sachen wie Periodisierung schon im Hintergrund gesagt, wir haben auch schon mal das Thema Intervalltraining im Hintergrund gesagt. Ich habe mal jetzt irgendwo mal so nebenbei gelernt, Intervalltraining nutze ich seit 20 Jahren das Wort und habe es jetzt erst verstanden. Also sicherlich hat man auch mal was gelesen und so weiter, aber irgendeiner hat mir das mal so erklärt, naja, wenn du jetzt ein VO2 Max Intervalltraining machst, 4x3 Minuten über der Schwelle, also so eine Geschwindigkeit, die du im FTP-Test nicht durchhalten würdest.
Genau, also dass du halt gerade so 4 Minuten oder 3 Minuten
durchhältst. Ja, gerade so 3 Minuten durchhalte. Und das in meinem Fall sind das 340 Watt, die ich treten soll für 3 Minuten oder 4 Minuten, je nachdem, 3x4 oder 4x3, was auch die App da gerade so vorschlägt an Quatsch. Ist das auch wirklich hart? Also an schlechten Tagen schaffe ich es auch nicht. Und dann steht aber ja am Ende da, stehen da ja 16 Minuten 350 Watt. Wo du denn am Ende sagst, ja, 16 Minuten 350 Watt hätte ich ja nie trainieren können. Aber dadurch, dass es ein aufgeteilt war auf 3x4 oder 4x3, also ich komme jetzt hier durcheinander, 4x4, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Jedenfalls, wenn man das zusammenrechnet, 3x4 sind 12. Nehmen wir mal 4x4.
Genau,
dann sind es 16. Also 4x4 Minuten, 16 Minuten. Das heißt, dadurch, dass es in 4x4 aufgeteilt ist, diese 16 Minuten, kann ich diese auf einmal 16 Minuten auf einem hohen Niveau trainieren, was ich aber nicht am Stück schaffen würde. Ist das sozusagen der Trick?
Ja, also das ist der Sinn, das aufzuteilen in Intervalle. Ja? Dass du halt immer die Erholungspausen dazwischen hast, weil du das am Stück nicht schaffen würdest.
Und du hast aber trotzdem die Trainingsbelastung, die du sonst am Stück auch hättest, ungefähr wahrscheinlich. Und beim 30-30 Training ist es ja noch schlimmer. Da muss ich in 30 Sekunden 450 Watt treten, die ich halt.
Ja.
Und da kommt ja am Ende auch Minuten zusammen, die du 450 Watt getreten hast.
Ja, genau. Also, und wobei ich diese 30-30, die finde ich mal angenehmer wie.
Ja, ja, ich finde, ich auch. Also, das geht mir genauso, wo ich sage, lieber das als diese 3 Minuten am Stück, die sind die Hölle.
Ja, also das, genau, es wird im Endeffekt, wir nehmen eine Leistung her, die deutlich über deinen Verhältnissen liegt, ja,
genau,
was du über längeren Zeitraum erfahren würdest. Und die lassen wir dich kurz trainieren, mit Erholungspausen dazwischen. Am Anfang eine etwas eher längere Erholungspausen. Die Erholungspausen werden dann immer kürzer, weil du halt deine Fitness auch steigt, ja.
Ja.
So dass du fast irgendwann diese 16 Minuten fast durchfahren könntest, theoretisch. Ne?
Ja, ja,
also
okay.
Genau. Also, und so bringst du den Körper dazu, dass in dem Fall der VO2 Max steigt. Wobei der VO2 Max, also jedes Ausdauertraining hat, wirkt sich auf den VO2 Max aus. Aber diese sind speziell darauf ausgerichtet, dass du am schnellsten die VO2 Max erhöhst.
Ja, die nennen sich auch deswegen ja meistens. Also genau. Die App nennt sie VO2 Max Training.
Genau, VO2 Max Intervalle. Und dann hast du klassischerweise diese entweder diese 20-20, 30-30, 5 Minuten lang, ne? Oder du nimmst halt tatsächlich 3-4 Minuten am Stück. Das machst du 3-mal.
Ja, ja.
Ja, und das sollte man da wirklich tatsächlich an der Ausbelastung auch machen. Ja, also wenn man jetzt nur ein bisschen flott daherläuft, ohne dass es jetzt richtig hart ist, dann ist es
das kein Power-Zwang. Das ist ja genau der Unterschied, den ich zu meinem, also auch als nicht strukturierter Trainingsmensch, wenn ich dann einen Wettkampf hatte, hatte ich ja auch meine Intervalle gemacht. So, ja, hat man mal irgendwo was gelesen, läuft ein paar Intervalle. Mit dem strukturierten Training weiß ich genau, was und wie schnell ich sein muss. Beim Laufen ist es ein bisschen schwieriger als beim Radfahren. Beim Radfahren kriegt man es ja durch den FDP-Test wirklich hin, wo dann da steht, 350 Watt sind 350 Watt.
Ja.
Beim Laufen schon ein bisschen schwieriger, weil eine Pace und mit hoch und runter und so muss man dann schon, glaube ich, ein bisschen Erfahrung haben, da den Bereich perfekt zu treffen. Aber das ist das der große Unterschied, den ich festgestellt habe. Strukturiertes Training gegen nicht strukturiertes Training. Krass. Das ist ja wirklich messgenau. Und wenn man dann noch nach Hause kommt und nach 20 Minuten Ausfahren nach Hause kommt und die Intervalle schon wieder vergessen hat, die ultra hart waren, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich der Trick oder der größte, ein ganz großer Benefit. Es ist auf einmal, da ist ja eine Mathematik dahinter, die funktioniert, dass ich danach nach Hause komme und noch relativ fit wieder weitermachen kann und nicht so komplett auf dem Sofa einpennen muss.
Dass du halt Training hast, das dich fordert, aber nicht überfordert.
Ja, ja.
Ja, und das ist halt auch wichtig, dass du das auch langfristig durchhalten kannst. Deswegen sollte man gerade als Anfänger aufpassen, dass man sich jetzt nicht irgendwie in der Euphorie da so ein unmögliches Programm aufsetzt.
Wann kriegt denn ein Anfänger bei dir ein VO2 Max Training? Doch nicht in den ersten 3 Wochen, oder?
Es kommt drauf an, auf den Leistungsstand, ne?
Und naja, aber wenn jetzt wirklich einer sagt, ich mache mal, ja, ich habe noch nie so richtig Sport gemacht.
Also was wir am Anfang machen, sind Tests. Das sind natürlich auch VO2 Max Trainings in dem Sinne, dass es einfach an der Ausbelastung ist, ne? Aber Tests in dem Sinne, dass du halt dann erstmal Ausgangstests hast und dann halt auch misst, ne? Nach alle paar Wochen wiederholen sich dann die Tests oder ändern sich je nach Trainingslager auch ein bisschen ab. Und das ist ganz wichtig. Und aber inzwischen mit den Gadgets tatsächlich sehr gut. Das ist ja im Endeffekt eine permanente Messung.
Ja.
Ja, auch die Puls ist ja im Endeffekt, was du früher dich in die Klinik legen musstest für ein Langzeit-EKG, das kann die Uhr inzwischen fast schon. Ne? Mhm. Du hast ja auch im Endeffekt permanent Puls dran, du hast deine Stressdaten und so weiter. Und eben, wo waren wir jetzt beim VO2 Max Training?
Ja, wie ein Anfänger, letztendlich wie das mit dem Anfänger ist, der.
So, ja, also klar, du musst natürlich erstmal den Anfänger, den Anfänger, der muss erstmal meistens wahrscheinlich auch noch gewichtsmäßig ein bisschen arbeiten. Und das muss man dann parallel alles ein bisschen machen. Und man darf, und das sehe ich immer am häufigsten als Fehler, man darf nicht zu hart beginnen mit seinen, wenn man jetzt ein Jahr lang nichts gelaufen ist und man nimmt sich jetzt vor, man läuft jetzt 3x1/2 Stunde, kann das schon viel zu viel sein, ne?
Ja, ja.
Lauf lieber erstmal 2-3 Minuten, dann gehst du 1 Minute, dann wieder 2-3 Minuten.
Ja, das hat mich auch genervt.
Das ist übrigens auch wieder Intervalltraining, weil du natürlich dann mit der Zeit, dann läuft er irgendwann 4-5 Minuten und geht nur noch 30 Sekunden. Das ist ja im Endeffekt das gleiche Prinzip.
Ja.
Ja, aber du hast dann
ja
die Erholung dazwischen.
Eine 1/2 Stunde, auch wenn es auf 50 Minuten verteilt ist, in Anführungsstrichen, wenn er die Pausen dazwischen hat.
Ja, ja,
ja. Ja, das hat mich an dieser App auch genervt, dass die von mir einen Lauftest wollte. Ich fange irgendwie nach einer Verletzung an, wieder zu laufen und er will sofort einen Lauftest. Bedeutet ja, dass ich 20 Minuten all out laufen soll.
Wenn du jetzt verletzt gewesen wärst, hätte ich jetzt als Trainer gesagt, da lassen wir den Lauftest erstmal weg.
Ja, ja, genau. Das sind wieder die Grenzen, wo ich echt dachte, das kann nicht sein Ernst sein. Aber wie gesagt, das heißt, man hat letztendlich diese Intervalle, die in verschiedenen Leistungen, wir haben jetzt das VO2 Max einmal als Beispiel genommen, aber es gibt natürlich jetzt, ich habe zum Beispiel viel Zone 2 Training habe ich jetzt kennengelernt, ich habe sogenanntes Tempo-Training kennengelernt, da musste ich dann mal so zwischen 10 und 20 und 25 Minuten einfach so in meinem Fall Puls 140, 150, da bewegte sich das, sind so Einheiten, die ich jetzt kennengelernt habe. Dann gibt's dieses Schwellentraining, was auch, finde ich, hart ist, ne, so mal 15, 20 Minuten an seinem Grenzbereich zu fahren. Und dann gibt's diese 30 Sekunden, hatten wir ja eben auch schon angesprochen. Hast du da eine Excel-Tabelle oder macht dein Training Peaks Trainer dein Backend das? Wie muss ich mir das gesamt vorstellen? Also das sind ja so diese Einheiten, diese Bausteine, die man vielleicht hat, vielleicht noch 3, 4 andere Bausteine. Wie baust du die dir zusammen? Das ist ja wie Lego spielen wahrscheinlich, ne?
Ja, also nicht ganz, aber ich mache tatsächlich auch noch viele Pläne, die sind geschrieben. Die sind also geschrieben, werden per PDF rausgeschickt.
Ach.
Weil einige, also Training Peaks wollen nicht alle, ne? Dann ist ja auch wieder eine App und so weiter, ja, und Stress da rein. Einigen wäre es auch recht, wenn ich den einfach handschriftlich da einen Brief schicke und die Aufgaben reinschreibe. Also ich habe zum Beispiel auch einen Athleten, der in der AK-75, den brauchst du da mit App nicht kommen, ne? Der kriegt halt, der kriegt das halt geschrieben, ja. Und wie ich das zusammensetze, ist einfach die Erfahrung, muss man sagen. Also wenn, es kommt immer auf den Athleten an, wenn ich weiß, in dem Fall der Reinhard, AK-75, der jetzt in Hamburg seine Hawaii-Quali machen will. Ja.
Krass.
Wir brauchen wahrscheinlich ist es auch viel zu schnell, vielleicht reicht es auch viel weniger, 12 Stunden, die wir erreichen. Ja. Und da weiß ich schon sofort im Kopf, was ich ihm geben muss, zu welcher Jahreszeit.
Das heißt, du bist wie so ein Musiker, wie so ein Koch, du komponierst das im Kopf zusammen einfach, weil du schon weißt, wie es, also beim Koch jetzt, damit es so schmecken muss, muss ich die und die Gewürze reinmachen und muss nicht noch vorher auf die Waage legen.
So ähnlich würde ich jetzt sagen. Also du hast normalerweise so zwei klassische Trainertypen. Du hast einmal den intuitiven Trainer, der bin ich eher, und dann hast du den sehr zahlenbasierten Trainer.
Ja, hast du ja vorhin schon gesagt.
Genau, und der will dann halt Tests haben, der will Laktatanalysen und so weiter und so fort. Und dann macht er natürlich auch viel mit Programmunterstützung. Aber ich würde mal sagen, von der Intuition weiß ich schon, was er trainieren sollte, auch von seinem Alter. Es gibt gewisse Einschränkungen, ihn kannst du nicht so viel intensive Sachen machen lassen. Er kann aber sehr oft lange und ruhig fahren. Ja, das kann er auch sehr, sehr gut. Also fährt er auch seine 4, 5, 6 Stunden Touren, ja, und hat natürlich auch viel Zeit.
Ja. Und da hat man auf einmal genug Zeit zum Trainieren wieder.
Genau, und das ist natürlich ein super Fall in dem, in dem Fall, weil er hat viel Zeit. Klar, er ist schon ein bisschen älter. Die Konkurrenz ist überschaubar. Also wir müssen einfach gucken, was müssen wir machen. Und dann kannst du aber natürlich die viele Zeit nutzen. Mhm. Ja, weil natürlich wird es ihm generell mehr bringen, wenn er die Zeit hat, wenn er 15 oder 20 Stunden die Woche trainiert, als wenn er nur 5 oder 8 Stunden trainiert. Klar, kriegst du natürlich dann mehr bei rum. Wenn weniger Zeit zur Verfügung steht, musst du ein bisschen abkürzen, Intensität ein bisschen hochschrauben und so. Würde bei ihm aber bedingt nur funktionieren, ne? Weil er jetzt von der Regenerationsfähigkeit, auch von der Belastungsverträglichkeit, kannst du ihn nicht mehr mit den 20-jährigen Athleten vergleichen.
Ja, also
wir sind früher im Endeffekt abends durchgesoffen und sind dann zum Wettkampf gefahren am nächsten Morgen. Ja. Das kannst du irgendwann, das könnten wir jetzt auch nicht mehr. Ne?
Nee, das stimmt. Ja, krass, 75 Jahre. Naja, das heißt, du schreibst das letztendlich auf, in welcher Form auch immer der Athlet das wünscht. Der kann das per App kriegen, muss er aber nicht.
Genau, der kann das auch einfach geschrieben bekommen, ja.
Wie lange im Voraus? Immer so ein paar Wochen im Voraus? Oder ist das schon mal ein gesamter Saisonplan, den man da kriegt?
Nee, das wäre viel zu viel, weil da kommt ja eh alles Mögliche dazwischen.
Ja,
das macht jetzt keinen Sinn. Also ich für mich weiß schon den Langfrist-Saisonplan, das ist, du gibst ihn immer für ein paar Wochen voraus, also 2 bis 3 bis 4 Wochen maximal.
Okay.
Ja. Und dann kommt aber meistens irgendwas dazwischen.
Ja, ja.
Ist aber auch so, die meisten wollen schon ein paar Wochen als Planung so für sich haben, dass die auch ihre Termine mit koordinieren können. Ja. Genau, und dann arbeitet der im Endeffekt oder die Athletin arbeiten dann die Aufgaben ab. Du kannst ja heutzutage, selbst wenn jemand keine Apps nutzt, wie Training Peaks, über Garmin hast du ja sofort den Zugang über Garmin Connect. Mhm. Mit denen bist du ja dann verbunden mit den Athleten und dann weißt du ja sofort, was er bei der Einheit oder die bei der Einheit gemacht haben.
Das ist ach so, einfach Werte. Als Freund verbunden und dann guckst du exakt, die, die Aktivität an. Okay.
Ja, genau. Ja, ja. Ja. Dann ist halt, hast du natürlich nicht so schön akkumuliert, ne? Also in Graphen zusammengefasst ja, ja. Und so weiter. Aber dafür ist Garmin auch für alle kostenlos.
Hm. Ja. Ja. Und
ich weiß nicht, diese App, die du meinst, kostet die auch was, oder?
Die Enduco-App kostet ja. Geld, 15 Euro im Monat.
Okay, also auch als Anwender, also vor allem als Anwender.
Ja, klar, ja, genau.
Macht ja keinen Sinn. Ja,
ja, die gibt's ja gar nicht. Ja. Genau, genau. Das ist so, für viele, die schon sagen, ist mir zu teuer, um da mal ein bisschen mit so einer App rumzuspielen. Also ist jetzt auch, für ist auch nicht billig, nicht teuer. Vielleicht ist es auch angemessen so, keine Ahnung, wenn man es wirklich nutzt.
Also wenn du es wirklich nutzt, finde ich schon angemessen.
Ja, ja.
Das, weil musst du überlegen, für wie viel Zeug gibst du 15 Euro aus im Monat.
Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, ich glaube, da sind viel zu viele Grenzen, insbesondere wenn ich jetzt mir den angucke, der jetzt wirklich wieder einsteigt ins Training, lange nichts gemacht hat und was auch immer, vielleicht auch verletzt war oder sonst wie den, dann ne, Radfahren finde ich, fürs Radfahren finde ich es immer easy, da kannst du auch relativ schnell mal eine harte Einheit fahren, aber beim Laufen hätte ich da echt Schiss, da mir die Füße kaputt zu laufen, wenn ich da, was weiß ich, oder einen kompletten Laufeinsteiger da in die Hand zu nehmen, da glaube ich, muss man viel, viel vorsichtiger, wie du sagst, mit Gehen und Pause machen. Selbst wenn es die Muskeln und die Luft irgendwann kann, sind ja die Bänder noch nicht so weit.
Ja, und Laufen ist halt auch deutlich verletzungsanfälliger als Radfahren. Das ist auch der große Vorteil vom Radfahren, dass du halt da schon meistens sehr verletzungsarm unterwegs bist.
Dieser Leistungstest hast du jetzt angesprochen, ne? Und ich glaube, man muss ja, glaube ich, auch mal gucken, dass das Herz alles mitmacht, wenn man dann wirklich mal sagt, okay, ich will jetzt doch mal Hawaii machen. Ich glaube, spätestens dann sollte man mal zum Kardiologen gehen und gucken, ob das Herz vielleicht auch mitmachen würde, so eine Extrembelastung. Muss man da auch gleich zu so einer Leistungsdiagnostik, um diese VO2 Max zu messen? Oder reicht da der komische Wert, den Garmin einem gibt hier, als Anhaltswert? Oder hast du da eigene Formeln im Hintergrund oder Berechnungen?
Also prinzipiell ist es nie verkehrt, Gesundheitschecks zu machen, um den ersten Punkt, weil man kann auch manchmal einen angeborenen Herzfehler haben, der sich im Alltag nie bemerkbar macht, aber unter Belastung. Das sollte man schon mal generell abgecheckt haben, ja, dass man das einfach ausschließt. Das wird in der Regel nichts sein, aber dass man es einfach mal ausschließt. Man muss jetzt nicht unbedingt so einen Leistungstest machen. Man kann die Tests auch für sich machen, so Feldtests, also die man daheim machen kann. Damit arbeite ich in der Regel auch. Es sei denn, jemand hat aussagekräftige Tests oder möchte welche machen, dann ist es auch kein Problem. Aber in der Regel reichen Feldtests dafür aus. Also Feldtest wäre jetzt zum Beispiel der Klassiker beim Schwimmen, 400-Meter-Test, ne?
Okay.
Das ist so der klassische Schwimmtest, 400 Meter, oder du kannst auch Critical Swim Speed, das sind so zwei Tests kurz hintereinander. Also da gibt's gewisse standardisierte Sachen, die du machen kannst.
Den FTP-Test kennen hier viele.
Exakt, FTP-Test, da kriegst du deinen Stundenwert, kriegst du dann raus.
Ja,
ne?
Ja. Beim Laufen wahrscheinlich auch so 20 Minuten All-Out, oder gibt's da auch?
Ja, andere? Da kannst du so Konkuni oder 3000 Meter mal laufen und so, und daraus kannst du dann ableiten, ne, was die, oder du nimmst ein 10-Kilometer-Lauf-Ergebnis.
Ja, ja.
Ja. Und kannst daraus, also wichtig ist einfach für die Trainingssteuerung, dass du die Schwellen hast.
Mhm.
Und die Schwelle ist ja definiert von der Energieverfügbarkeit, also bei den meisten, die können auf der Schwelle ungefähr so 19 Minuten operieren. Ja. Also bis die Energie,
90
Minuten, ja, ja. 60 bis 90 Minuten. Da muss man ein bisschen aufpassen. FTP ist nicht gleich Schwelle. FTP ist der Wert für eine Stunde.
Mhm.
Aber die Schwelle ist in der Regel, die kannst du länger absolvieren. Das heißt, die klassische anaerobe Schwelle ist normalerweise der Wert, wenn du dir zum Beispiel in Watt ausdrücken würdest, wäre der Wert niedriger als beim FTP. Das wäre der Normalcase. Also nicht wundern, wenn eure FTP höher ist, als was ihr da bei der Diagnostik mal rausbekommen habt, weil die normalerweise die anaerobe Schwelle messen.
Mhm.
Ja, die FTP ist tatsächlich so ein rein fiktiver Wert auf die Stunde runtergebrochen.
Okay.
Was du aber auch nutzen kannst, klar.
Ja, ja, ja. Ja.
Genau. Und die Uhr, weil du das auch gefragt hattest, die gibt's eine gute, tatsächlich habe ich letzten Vortrag drüber gehalten, deswegen kann ich was drüber erzählen. Die gibt ja diesen VO2 Max Wert wieder. Und hier ist es so, je mehr Einheiten du aufnimmst, desto genauer wird das. Also wenn du das Ding nur ab und zu mal nutzt, wird das relativ ungenau sein, der Wert. Mhm. Wenn du die sehr oft nutzt, sage ich immer, und machst auch viele Einheiten damit, dann wird die genauer. Und dann ist aber so, dass man hat da mal, ich glaube, 900 Profile genommen oder sowas, oder die haben das auch mit KI mal analysiert. In der Regel ist der VO2 Max, der dir hier angezeigt wird, 5-10% über dem, wie der eigentliche VO2 Max wäre, den
ich du dachte im Labor. Unter.
Nee, der ist leider, der eigentliche VO2 Max, den du wirklich im Labor über die Spiroergometrie und so messen würdest, ist in der Regel 5-10% unter dem, was die Uhr anzeigt.
Jetzt trage ich die nicht mehr.
Also wenn du zum Beispiel hier einen VO2 Max von 50 hast, kannst du davon ausgehen, es wird wahrscheinlich eher sich im Bereich
der schwankt ja auch. Ne? Bei mir ist es so, ich fahre eine harte Einheit oder am nächsten Tag fahre eine harte Einheit, am nächsten Tag ist meine VO2 Max 2 niedriger. Da könnte ich die Uhr auch für schlagen.
Ja, es ist natürlich noch ein bisschen Schätzometer, ne?
Ja.
Deswegen, also der Wert, der da angezeigt wird, ist in der Regel ist ein Tick zu hoch.
Ja, okay. Und dass der so schwankt, ist das, wenn ich jetzt, wäre das im Labor auch so, dass wenn ich jetzt ein bisschen ermüdet bin durch vielleicht ein Rennen oder so, dass und dann das nächste Mal, also ich weiß ungefähr, was die Garmin zumindest radfahrtechnisch macht. Die guckt, dass ich möglichst lange fahre und dann gibt es ja Tage, wo ich sage, okay, mit meinem 120er Puls oder was, den ich da fahren soll, dann weiß ich, das ist so Grundlagenaussage, gibt es Tage, da kann ich 190 Watt treten, dann gibt es Tage, fahre ich 220, habe ich auch 120er Puls. Und je nachdem, welchen ich dieser beiden Tage habe, desto höher ist auch die VO2 Max hier auf meiner Uhr.
Das liegt einfach daran, weil bei Garmin weiß ich es, es gibt gewisse Voraussetzungen, dass die überhaupt die Einheit zur VO2 Max Berechnung hinzugezogen wird. Und die muss 20 Minuten mindestens in der Länge sein.
Ja.
Also beim Radfahren weiß ich's. Und du musst eine gewisse Zeit über, ich glaube, 70% oder 80% der Herzfrequenz gefahren sein.
Ja.
Erst dann zählt die überhaupt dazu. Wenn du jetzt eine ganz entspannte, lockere Einheit hast, dann kann es mitunter sein, dass sie gar nicht da zur Berechnung hinzugezogen wird.
Ja, hat es aber bei mir teilweise. Also zumindest bei Puls 120, 130 habe ich so das Gefühl, dass es losgeht. Und je nachdem, wie viel Watt ich dann treten konnte, war die höher, niedriger.
Genau, es
und
kommt so ein bisschen auf deinen Maximalpuls.
Wenn ich jetzt natürlich gestern hart gefahren bin und fahre heute diese Stunde mit 120er Puls, kommt natürlich weniger Watt bei raus, als wenn ich nicht ermüdet wäre. Und schon ist auch der Wert drunter. Und dann
Das ist die Grenze bei der Uhr, bei der Software.
Da ist die Frage, ob das im Labor auch so wäre oder ob da der VO2 Max, egal wann ich ihn mache, immer ungefähr gleich wäre.
Na, egal wann nicht, aber im Labor machst du ja meistens ausgeruht.
Ja, also es ist dann der ausgeruhte Wert. Okay.
Und normalerweise ist der VO2 Max, der steigt jetzt nicht hoch und runter jeden Tag. Also der ist schon relativ stabil und du musst auch recht viel machen, dass der steigt und dass der auch nachhaltig steigt. Also das ist schon ein relativ fester Wert, ne? Der jetzt nicht sprunghaft jeden Tag hin und her springt.
Nee, hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Längerfristig muss der ja eigentlich ungefähr plus minus bleiben erstmal, ne?
Genau, also der wird schon fest mit der Zeit. Das liegt halt dann einfach daran, dass die Uhr dann sich, dass du in der Woche dann ansonsten, keine Ahnung, weniger trainiert hast oder andere Einheiten gemacht hast und plötzlich hast du da einen riesen Impact auf die VO2 Max-Messung. Ja. Das sind halt schon noch Grenzen von der Uhr.
Also diese Tests machst du sozusagen in freier Wildbahn oder eben hast wahrscheinlich auch Leute, die zu einer Diagnostik gehen. Ne?
Ja, aber du kannst das meiste wirklich tatsächlich in freier Wildbahn machen, auf der Laufbahn, beim Schwimmen sowieso, kein Problem. Brauchst halt nur ein bisschen Platz zum Schwimmen, jetzt nicht gerade da in der Rentnerhorde. Die dann mit Brust alle vor dir rumschwimmen, dass du ein bisschen, selbst dann ist immer erstaunlich, wenn du einfach den Leuten sagst, pass auf, ich muss jetzt hier 400 Meter Test schwimmen, ja, nicht wundern und dann machen die auch alle Platz, also einfach mal ankündigen und dann passt das schon.
Okay.
Und beim Radfahren ja auch, hast du ja standardmäßig, hier muss man ein bisschen aufpassen, dass du jetzt, wenn du zum Beispiel den FTP-Test am Berg machst, kommt ein höherer Wert raus, wie wenden auf der Flachen. Also ich würde immer auf der Flachen oder ganz leicht ansteigend. Das sind so gewisse Sachen, die man standardisieren sollte. Bestenfalls immer auf der gleichen Runde.
Ja gut, der FTP-Test draußen, den machen ja die meisten auch wirklich auf der Rolle. Ne?
Du brauchst vor allem, wenn du Wettkämpfe machst, du brauchst den FTP-Wert für dein Wettkampfrad. Ja, du brauchst schon.
Also das heißt, ein FTP-Test draußen ist sinnvoller als der auf Zwift, weil da ist sozusagen, fehlt sowas wie Wind und dass ich Gleichgewicht halten muss und was nicht alles.
Exakt, oder wenn du den für das Wettkampf, oder wenn du zum Beispiel auf der Rolle ein anderes Rad benutzt, wie draußen, das ist ja bei Triathleten oft der Fall. Die nutzen auf der Rolle ihr Rennrad und draußen das Zeitfahrrad. wir brauchen schon einen FTP-Wert für das Wettkampfrad, dass man halt auch das für die Wettkämpfe, die Werte auch für den Wettkampf nutzen können. Mhm. Und Zwift ist, das immer wieder ähnlichen Case wie Garmin. Zwift, der ist bisschen, auch wieder ein bisschen zu optimistisch, was die Wattwerte angeht. Ja, der zeigt in der Regel, also aus meiner Erfahrung, immer ein bisschen höhere Wattwerte an von der Schwelle, als was du tatsächlich fahren würdest.
Ach, also ja. Jetzt, wenn man kein FTP oder auch der FTP-Test selber. Manchmal schlägt
ein Zwift ja, du kannst ja mal vergleichen, vor, ne? Mit was dein Messer auch misst oder was der Zwift misst, weil der hat ja meistens in der Rolle ist das Ding ja schon drin.
Ja, ne? Ja, genau.
Und du bist natürlich Indoor, du hast keinen Wind.
Ja.
Und du fährst ja dann Fabelgeschwindigkeiten, die du draußen gar nicht fahren würdest. Ne?
Naja, und du musst das Gleichgewicht nicht halten und solche Sachen. Das sind ja, glaube ich, schon Sachen, wo du mehr Watt auf die Pedale bringst, weil du ja theoretisch deinen Oberkörper gar nichts mehr machen musst.
Kommt immer ein bisschen dran an, wenn du zum Beispiel, wenn du stark schwitzt, ne, dann kann es auch sein, dass du den 20 Minuten, dass du schon überhitzt, dann kriegst du nicht so viele Watt da auf die
stimmt,
Pedale.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber man sollte generell vor allem da messen, was man dann auch später dann braucht, ne, für die Einheiten oder Rennen oder was auch immer man macht, wo es zählt.
Ja. Trackst du auch die, wir haben so ein bisschen Ernährung ja schon besprochen, trackst du auch die Ernährung der Leute oder gibst du da auch Tipps? Und du hast ja auch den Eiweißshake angesprochen, von dem ich ja vielleicht auch vorher nichts wusste. Gibt es da Sachen, die du mit deinen Athleten besprichst und auch je nach Leistungsklasse sagst, hier, du musst supplementieren, das reicht nicht?
Also Ernährung ist immer ein Thema wenn die Athleten das wollen oder fragen, dann gebe ich auch immer gern Hinweise. Ich track jetzt nicht jeden Tag, was die gegessen haben.
Das würde irgendwann
auch
klar,
den Rahmen sprengen. Was wir halt oft machen, ist zum einen ja Regeneration, ja Gewichtsmanagement wäre der zweite Fall. Und der dritte Fall ist vor allem Wettkampfernährung, weil da kann man auch viel falsch machen. Und das gehe ich tatsächlich mit den Leuten dann auch, die kriegen einen kompletten Plan für den Wettkampf, welche Werte wie wann zu fahren oder zu laufen sind,
okay.
Und was wann getrunken, gegessen wird und so weiter. Und das sind dann auch viele Erfahrungswerte.
Mhm.
Also es gibt ja bei so einem Rennen oder im Wettkampf kannst du jetzt, je nach Athlet, wie groß der ist, eine gewisse Menge an Kohlenhydraten, Gramm Kohlenhydrate verstoffwechseln. Mehr wird zu viel und zu wenig ist zu wenig, weil dir dann irgendwann die Energie ausgeht. Ne? Und du kannst sogar lang, das haben wir auch schon mal gemacht, so Langtests, auch Indoor, ne? Spiroergometrie machen, wo du tatsächlich so 3-4 Stunden die Leute fahren lässt. Und um dann auch mal zu sehen, wie der Fettstoffwechsel, wenn der wirklich einkickt, ne? wie viel er da zur Energie dazu führt. Und dann kannst du exakt ausrechnen, bei der Menge, die der Athlet tolerieren kann von der Aufnahmekapazität, ne, von Kohlenhydrate Gramm in der Stunde, kannst du exakt ausrechnen, auf der Geschwindigkeit, wie lange würde er durchhalten.
Mhm.
Und da hatten wir zum Beispiel bei einem Athleten, der war sehr groß, sehr schwer, sehr kräftig auch, ne, der hatte eine Schwelle von 360 Watt, hört sich erstmal immens an,
ja.
Ne, hat aber auch über 100 Kilo gewogen, war richtiger Bär. Ja. Und da war es aber so, was er sich vorgenommen hat fürs Rennen, das hätte ganze 7 Stunden hätte er das machen können. Und dann wäre er komplett leer gelaufen. Also da wäre nichts mehr da gewesen. Und wäre nach 7 Stunden schon im Ziel gewesen, bei Ironman höchstwahrscheinlich nicht. Ja? Und die Zielzeit war dann eher, also er wollte so an die 9 Stunden ran. Dann musst du halt gucken, dann hast du mehr Möglichkeiten. Du kannst dann entweder versuchen, den Fettstoffwechsel mehr zu trainieren, dass du mehr Energie aus dem Fettstoffwechsel ziehst. Du kannst versuchen, mehr zu essen. Das hat irgendwann seine Grenzen. Oder du kannst die Geschwindigkeit minimieren, runtersetzen, dass er dann länger durchhält. Das ist natürlich das, was der Athlet immer am wenigsten will.
Ja, klar.
Solche Sachen gehen wir dann schon durch. Aber generell sind es eher meistens so Gewichtsmanagement-Sachen. Ja?
Also dann wirklich vorher, dass man ein bisschen abnimmt, schneller läuft, dadurch alleine wahrscheinlich.
Ja, oder generell vom Gewicht. Es gibt gewisse, für den normalen Athletentyp, hatten wir ja am Telefon, glaube ich, schon mal kurz, ja, wenn du jetzt bei einem Mann sagen würdest, du, der ist jetzt 1,90 groß, dann nimmst du den Meter weg, hast noch 90 und davon ziehst du 10% ab, das wäre so ein gutes Wettkampfgewicht.
Mhm.
Ja, wenn der 2 Meter ist, dann hast quasi 1 noch übrig, ne, einen Meter und ziehst davon 10% ab, dann hätte er quasi
Also nochmal, 1,80 groß.
Entschuldigung, nochmal ganz kurz. Also wir nehmen jetzt mal 1,90 ist der, ja?
Ja.
Dann nimmst du jetzt den Meter weg, dann hast du noch 90.
Ja,
und davon 10% abziehen bei Männern.
Ja? Dann bin ich bei 81 Kilo.
Dann bist du bei 81. Das ist ein gutes Wettkampfgewicht. Wenn du jetzt.
Stimmt, da hat man ausgerechnet bei 1,85, wie ich es bin, komme ich auf diese 77, 78.
Genau, also das ist ein guter Wettkampf gewesen.
Plus, minus, während man wahrscheinlich typabhängig, der exakt. Eine mehr, der andere weniger.
Der eine kann machen, was er will, der kommt nicht unter einer gewissen Grenze. Ja. Der andere musste fast aufpassen, dass der nicht zu dünn wird. Bei Frauen ziehst du von dieser Formel oder von dieser Faustregel eher 15% ab.
Hm.
Ja, dann...
Okay, das heißt, da kann ja jeder sich jetzt schon mal genau
aber
ausrechnen.
Aber jetzt nicht festmachen, nicht festmachen an den Zahlen.
Jetzt haben alle schlechte Laune da, die zuhören wahrscheinlich.
Das ist einfach nur eine gute Daumenregel. Ja, wie gesagt, es kommt auf die einzelne Athletin.
Aber da achtest du schon drauf, dass du das Gewicht der Leute, deiner Athleten weißt und ihr da zumindest, weil du hast das jetzt schon öfter gesagt, du weißt das Gewicht von deinen Athleten, kannst die natürlich entsprechend auch Training steuern.
Ja, und du willst ja auch dann, dass die Athleten für sich quasi für sich gemachte Rennen oder also quasi wo sie besser performen. Mhm. Wenn ich jetzt so einen, wie ich gerade angesprochen habe, wie ich diesen Bär von Typen, 2 Meter groß, ne, 105 Kilo, ja, der braucht ein flaches Rennen. Das macht überhaupt keinen Sinn, den irgendwelche Rennen, wo irgendwelche Berge drin sind, zu machen. Mhm. Ja. Genauso, wenn jemand schwerer ist, tut er sich natürlich in der Ebene viel leichter, als wenn wir da irgendwie Alpe d'Huez Triathlon nehmen würden oder Nizza sowas. Ne?
Okay.
Also es geht auch darum, dann exakt das Rennen zu nehmen, wo du auch am besten performen kannst.
Ja. Ich weiß, das wäre jetzt wahrscheinlich ein eigener Podcast wert, aber hast du irgendwelche Supplements, so Essentials, wo du sagst, die muss ich jetzt meinen Leuten, ohne dass ich mit denen einen Ernährungsvortrag halte, mit auf den Weg geben, wie zum Beispiel den Proteinshake vorm Krafttraining, oder braucht man den überhaupt, oder lässt du sie einfach machen? Und sagst, oder hast du da vielleicht sogar Kooperationen mit irgendjemandem, wo du sagst, jemand braucht Ernährungsberatung, den schicke ich lieber da und dahin?
Also generell gibt es jetzt eher weniger Sachen, was ich empfehlen würde, weil ich bin jetzt hier kein Supplement-Verkäufer.
Ja, ja.
Es gibt gewisse Sachen, die Sinn machen. Ja? Hm. Zum Beispiel diese Eiweißgeschichten. Ja, also dass du tatsächlich schaust, ob du auch genügend Eiweiß bekommst, weil wenn du viel trainierst oder regelmäßig trainierst, dann ist dein Eiweißbedarf einfach ein bisschen höher. Und es geht jetzt nicht darum, nur gut in der Badehose auszuschauen, sondern Eiweiß ist ein Grundbaustoff im Körper, der dafür genutzt wird, dass du Reparaturprozesse startest und so weiter. Ne? Also deswegen muss man da schon achten. Und
also das ist dann schon essential, muss kein Supplement sein.
Nee,
einfach darauf achten, dass man da einfach mal sich Nährwerttabellen angucken, was auch immer. Ne?
In deinem Fall als Veganer oder auch Vegetarier, da würde ich besonders nochmal drauf Augenmerk legen, weil oftmals ist es so, dass die teilweise zu wenig Eiweiß essen. Ja,
das war bei mir sicherlich eine Zeit lang so. Ja.
Genau, und dadurch ist auch deine Erholungsfähigkeit verschlechtert und dergleichen. Mhm. Ne? Also Supplements generell, also Eiweiß finde ich gut. Es gibt immer auch natürlich die Supplements wie Gels, die wir auch brauchen im Rennen oder auch in der Belastung. Ne? Also am einfachsten halt.
Wobei das ja im erweitersten Sinne jetzt auch einfach nur Zucker ist.
Genau, im Endeffekt Zucker.
Und Salze sind, vielleicht bei
manches
heißen
ein bisschen besser vertragen, manches weniger. Salze, genau, isotonisches Zeug. Was nehme ich? Also ich kann vielleicht sagen, was ich für Supplements nehme.
Ja.
Also ich nehme tatsächlich Zink, einfach weil es gut fürs Immunsystem ist, ne, wenn man auch dann regeneriert man auch ein bisschen schneller. Ne? Dann ab und zu Vitamin B nehme ich noch, weil ich jetzt auch nicht so viel Fleisch esse.
Also diese B12-Geschichten.
B12-Geschichten.
Die kennen ja auch. Ja. Vitamin D ist ja, glaube
ich. D finde ich auch wichtig, gerade im Winter, weil es ist, ihr merkt das selber, wenn ihr im Winter mal in die Sonne fahrt und da ein Trainingslager macht, es ist nicht nur die Stimmung besser, es ist auch die Leistungsfähigkeit.
Stimmt, man es hat sofort höher. Beine. Ja. Also Mallorca das, 1-2 Tage und schon kann man es wieder, ne?
Genau, ja. Und also das fände ich jetzt auch wichtig. Und ansonsten, was halt fehlt, ich würde dann schon mal ab und zu mal Analyse machen. Bei Frauen ist oftmals der Eisenspiegel relativ niedrig.
Hm.
Da würde ich da drauf achten. Und aber jetzt auch nicht zu arg übertreiben.
Die Eisdiele muss ja trotzdem drin liegen wahrscheinlich. Und
wie gesagt, bei den meisten ist es nicht das Problem, dass sie zu wenig kriegen, sondern zu viel.
Ja, cool. Also dann der vielleicht hier nochmal so zum kleinen Abschluss. Der größte Benefit vom strukturierten Training. Was kannst du Leuten nochmal so auf den Weg geben, wo sie sagen, mach das, weil du wirst die und die Vorteile haben in deinem Leben.
In deinem Leben gleich, ja?
Ja, oder in deinem Sportlerleben, ne? Wie auch immer.
Okay, ja, also generell ist Sport für mich ein guter Weg, um ein bisschen Disziplin in den Alltag reinzubringen. was sich auf andere Felder normalerweise auch überträgt.
Ja.
Und Zielstellung fände ich wichtig, dass selbst wenn es kein Rennen ist, dass man sich irgendein Ziel setzt, was einen auch im Winter raustreibt, ne? Wenn man dann, wenn das Wetter doch mal nicht so toll ist, ne? Wenn man dann mit sich hadert, also irgendwas, was euch begeistert, ja. Und seien es auch nur kleine Ziele, nicht zu arg übertreiben, lieber mehrere kleine Ziele setzen, die man auch erstmal erfüllen kann und dann wächst man mit seinen Aufgaben. Und das Ganze strukturiert verfolgen, wichtig, dass ihr euch einen Plan macht, egal ob dieser Plan jetzt von der App kommt oder ob ihr euch den irgendwo runterschreibt oder ob ihr jemanden fragt oder so, ja. Weil dadurch werdet ihr schon sehr viel lernen, wie das überhaupt alles funktioniert, wie du auch gesagt hast, dass du erstmal weißt, wie, warum, oder was ist eigentlich Intervalltraining dergleichen, wie genau nutze ich die Watt und so. Also man kann schon sehr viel dadurch lernen, auch wenn man irgendeine Struktur befolgt, egal was es für eine ist. Ja. Und dann ist natürlich der Vorteil einfach, dass ihr wahrscheinlich ein bisschen motivierter bei der Sache bleibt, wenn ihr für euch eine Struktur gefunden habt und die verfolgt. Weil das andere bei der kleinsten Ausrede kippt das alles um. Ja, das, und man belohnt sich auch selber, wenn man seine Sachen, wie gesagt, diese Liste zum Abticken, wenn man die erfüllt regelmäßig, dann ist das schon eine innerliche Befriedigung, die einen dann auch dran festhalten lässt. Ja? Und auch wenn man seine, vor allem wenn man seine kleinen, am Anfang vielleicht kleine Ziele erreicht, ist das natürlich ein Motivator, um sich neu zu stecken.
Ja, ja.
Und das Wichtigste allerdings auch ist bei dem Ganzen natürlich nicht den Spaß zu verlieren. Das, man macht das natürlich nicht nur, klar, man möchte gesund sein, weniger, manchmal weniger wiegen und leistungsfähiger. Aber vor allem macht man ja irgendwas, weil es einen Spaß macht. Man wählt ja zum Beispiel das Laufen, weil mehr Spaß macht als das Radfahren oder andersrum.
Ja, ja.
Ja, oder geht schwimmen, weil es einfach mehr Spaß macht. Und das Wichtigste ist, den Spaß dabei nicht zu verlieren. Und wenn man das dann in einer kleinen Gruppe macht oder mit anderen Leuten, dann ist der Spaßfaktor noch viel höher.
Ja, ja, ja.
Und dann ist es auch leichter, die Sachen zu verfolgen.
Also, wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das strukturierte Training und mit anderen Leuten ist nicht immer einfach. Also wenn man dann wirklich sagt, man muss oder nicht auf gleichem Leistungsniveau ist oder nicht gerade das Gleiche auf dem Trainingsplan hat, kann das auch schon so sein. Also ich nutze tatsächlich das Ausbrechen aus dem strukturierten Training mache ich dann, wenn ich mit Freunden fahre.
Okay, im Fahrrad wäre es tatsächlich so, ja, wobei du auch sagen könntest, weil viele oder einige, mit denen du fährst, die haben ja wahrscheinlich keinen Plan. Ja?
Ja.
Und die sind immer ganz dankbar, wenn irgendeiner eine Aufgabe hat und die fahren das dann alle mit. Ja,
ja, ja, gut.
Oder du sagst, pass auf, ich habe jetzt 5 Minuten hier draufstehen, hängt euch hinten ran.
Habe ich auch schon gemacht, ja, ja. Ja. Das hat Spaß gemacht. Da musste, ja. Aber bei 350 Watt vorneweg musst du trotzdem schon mal einen haben, der so ein bisschen reintreten kann.
Ja, stimmt, ja.
Das geht dann.
Beim Laufen könntest du einfach gemeinsam auf die Bahn gehen und da kann ja jeder sein Programm machen. Du siehst dich ja permanent.
Das stimmt.
Ja.
Laufen finde ich auch tatsächlich das, was. Also Radfahren macht intrinsisch Bock, egal ob alleine oder mit Freunden, weil es einfach geil ist. Du bist schnell, schönes Wetter. Irgendwie ist Radfahren jetzt zumindest mein Favorite. Laufen nicht unbedingt. Da gebe ich dir recht. Wenn ich mal so Laufgruppen mitgemacht habe, da gibt es ja auch Waldläufe, wo dann die Schnellen immer mal wieder zurückkommen, die anderen wieder abholen und so. Da war es dann schon eine motivierende Sache, dass da Leute mit dabei waren. Das stimmt.
Oder auf der Laufbahn, der 400-Meter-Bahn.
Ja, ja, das habe ich noch nie gemacht.
Also das macht zum Beispiel richtig Laune. Du kannst deine Verpflegung auch irgendwo ranstellen, kannst sie immer in den Pausen kurz erholen. Und dann macht jeder sein Programm. Aber du siehst dich ja permanent.
Ja, ja, ja.
Oder beim Schwimmen ist auch relativ simpel. Alle treffen sich im Schwimmbad. Ist egal, ob der eine ist andere Programm, aber du bist halt motivierter, wenn da deine Gruppe kommt.
Ja, ja.
Und die dann eine Stunde lang trainieren. Vorher hörst du dann auch nicht auf.
Ja, was ich noch sagen muss, ist ja, dass diese VO2 Max, also gerade die harten Einheiten, auf die freue ich mich ganz meistens am meisten, die zu machen, weil die irgendwie am meisten, machen mir wirklich am meisten Spaß. Und trotzdem freue ich mich auch, wenn die App weiß, der ist jetzt eh müde und dann hast du nur eine Stunde Grundlagenausdauer und weißt nach einer Stunde bist du nach Hause. Und das war für mich auch tatsächlich einer der wichtigsten Benefits, war ja auch immer dieses sich nicht überfordern, weil es gibt auch Tage, du hast am Tag vorher eine geile Einheit gemacht, am nächsten Tag hast du das Gefühl, deine Beine könnten jetzt noch mehr. Und das vielleicht genau nicht zu machen, ist vielleicht der Benefit, den du hast. Also dieses nicht mehr ins Übertraining zu gehen und diese Nummer, Ich weiß, wann ich wieder zu Hause bin, nämlich nach einer Stunde, zwei Stunden, drei Stunden oder sieben Stunden, je nachdem, was da auf diesem Plan gerade steht. Wobei Enduko, ich gebe dem gar nicht mehr als dreieinhalb oder vier Stunden.
Und du bist dann auch zufrieden, wenn du für dich selber jetzt mal, wenn die App oder wenn der Trainer oder je nachdem, wenn der dir jetzt eine Stunde vorgibt mit ordentlichen Aufgaben, dann machst du das und bist danach auch zufrieden. Wenn du das selber sagen würdest, würdest du vielleicht sagen, oh, eine Stunde bloß, auf das jetzt was
ja, gebracht ja, hat. Ja, und dann so, der Schnitt waren ja nur 25 km/h.
Exakt, ja, weil wenn Pausen und so weiter immer mal wieder locker rollen nach den Belastungen ja, ja, ja. Und so. Genau, also teilweise haben wir Athleten auch schon gesagt, das ist für die, wenn der neue Plan kommt, wie Weihnachten, weil sie sich dann gucken sie den Plan, oh, was habe ich da für eine Aufgabe, ja. Also es ist einfach was anderes mit einer Struktur. Ja, es wird langfristig wird es dir mehr Spaß machen und viel mehr bringen.
Naja, mehr bringen und wie gesagt, diese Zeitrechnung statt Kilometer rechnen, finde ich cool. Wissen, wann man zu Hause ankommt und irgendwie, also es macht ja auch dann wieder Spaß, ne? Da steht da eine Stunde und sieben oder eine Stunde und 20 im schlimmsten Fall. Und dann muss ich ja meine ganzen Hausrunden und Feldwege so fahren, dass ich, dann ist es schon wieder der Sport, nach einer Stunde 20 zu Hause zu sein.
Ja.
Also es ist, man hat immer irgendwie was zu tun. Ich glaube, das ist, wie gesagt, trotzdem wird es nicht für jeden das Richtige sein, vielleicht. Aber die Belohnung bekommt man dann. Wenn, also jetzt in meinem Fall habe ich ja keine großartige Wettkampfplanung drin. Manchmal gebe ich so als Spaßwettkampf, wenn ich weiß, dann und dann ist irgendwo ein Event, wo ich mitfahre, wo ich weiß, da wird es vielleicht auch mal ein bisschen anstrengend, dann trage ich das schon mal ein in die App, dann tapert die ja auch und was nicht alles. Was übrigens auch spannend ist, was Tapering bedeutet, das lernt man ja dann auch erst, wenn man einen Trainer hat. Da habe ich immer gedacht, ja, vorher eine Woche die Füße hochlegen, war jetzt wahrscheinlich nicht die beste Idee vor den Wettkämpfen, die ich so gemacht habe früher. Aber die größte Belohnung ist ja, wenn ich dann nämlich am Wochenende sage, okay, Trainingsplan hin oder her, ich habe jetzt hier ein schönes Wetter, ich will mit Freunden 3-4 Stunden fahren, dann habe ich die Fitness, 3-4 Stunden zu fahren, egal wie schnell wir unterwegs sind oder ob die schneller sind oder nicht so schnell oder was auch immer. Eben, ja, das ist die größte Belohnung, die ich so sehe. Die Grundfitness zu haben. Eine Grundfitness zu haben, die ist höher, die Grundfitness, als hätte ich so Larifari vor mich hin trainiert. Mhm. Ne, weil eben ab und zu mal ein VO2 Max dabei ist, bedeutet 2 Stunden langsam fahren kann ich erst recht. Und das hat Jan Ullrich mal ganz früher schon, war mal so ein cooles Zitat von ihm, dass er gesagt hat, naja, der Schnellste zu sein, da irgendwo Alpe d'Huez und was auch immer, die Rennen und hier mal gewinnen und da mal gewinnen. Den größten Benefit, den ich habe, ist, den Berg hochzufahren, jemanden zu überholen und ich atme noch ruhig und der andere muss kämpfen. Also so diese Grundfitness zu haben, ja, ich kann jetzt einen Berg hochfahren, ohne Puls 170 auf der Uhr zu haben und keinen Gang mehr zu haben.
Ja.
Also einfach zu sagen, ja, ich kann noch einen Gang, ich habe noch 1-2 Gänge Reserve und mein Puls ist trotzdem nur bei 130 vielleicht. Das ist so der Gewinn oder mein größter Anreiz, das zu halten. Möglichst auch mit 70 und mit 80 noch, so wie vielleicht dein Schützling, zu sagen, naja, 5 Stunden Radfahren und ich komme die Berge hoch, ohne dass ich irgendwie komplett am Ende bin oben, wenn ich ankomme.
Das ist doch ein schönes Ziel, ja. Und letztlich in Form zu sein, in Hochform zu sein, ist immer das geilste Gefühl überhaupt, ja.
Ja, zumindest überhaupt in Form zu sein. Das mit in Hochform, das ist dann, glaube ich, wieder für den Athleten wichtig, zu sagen, auf dem Tag. Und das finde ich auch immer wieder spannend und ich glaube, da ist es auch aktuell trainingswissenschaftlich auch wirklich nochmals auch in den letzten 2 Jahren Sprünge gemacht, dass man sagen kann, ich trainiere auf diesen einen Tag hin und an dem habe ich die Höchstform. Und das finde ich auch krass, wenn ich selber jetzt Radsport im Profisystem gucke, wo dann wirklich so ein Pogacar oder ein Vingegaard an dem einen Tag, wo sie die Tour de France in der Bergetappe gewinnen, Bergzeitfahren gewinnen wollen, dass er da auch seine Bestleistung bringt oder in dem Zeitfahren.
Das ist tatsächlich der Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. Also ich kann dir ein Beispiel erzählen. Ich habe das mal für ein Buch recherchiert und da auch runtergeschrieben. Es ging um die Geschichte des Ausdauersports. Und den Marathon gibt es ja schon mit den modernen Olympischen Spielen.
Ja.
Also ab 1900 oder 1899 waren die erste war oder so. Ja. Und da waren in den 20er Jahren, war es tatsächlich so, da hat man auch kaum gewusst, wie man trainiert im Endeffekt. Und die Läufer sind teilweise den Tag vorher den Marathon testweise gelaufen, um zu gucken, wie die Form ist, vor dem eigentlichen olympischen Finale Marathonrennen. Ja. Ja. Und haben sich natürlich dann gewundert, warum sie im Marathon dann teilweise langsam waren als den Tag davor.
Ja, ja, ja.
Ja, und die Geschichte spielt da, das ist so eine Anekdote, ich glaube, irgendwas aus den 20er Jahren war das. Derjenige hat gewonnen von dieser Gruppe, die dann testweise den Tag vorher nochmal Marathon laufen wollten. Und der Trainer hat das mitbekommen von denen und hat den nach 20 Kilometern wieder eingefangen. Hat gesagt, jetzt Schluss, du kommst sofort mit zurück. Und die anderen sind weitergelaufen. Und der, den er eingefangen hat, der nur 20 Kilometer gelaufen ist, der hat gewonnen am nächsten Tag.
Okay.
Ja, ja.
Ja, ja.
Was ja völlig wahnsinnig wäre. Ja, keiner wird das heutzutage so machen.
Ja, ja.
Das musste man aber erstmal rausfinden.
Ja. Ja, deswegen. Also wie am Ende gibt es so vielfältige Ziele, das ist ganz spannend und Wege dorthin. Und die müssen, glaube ich, Spaß machen. Ich hoffe, der eine oder andere hat jetzt hier von unseren Zuhörer, Zuhörerinnen so ein bisschen was gelernt darüber, wie das mit dem strukturierten Training oder zumindest mal so ein Anreiz, dass man sagt, okay, ich fasse das zumindest mal ins Auge, dass das vielleicht meine Motivation erhöhen könnte. Mal unabhängig davon, ob man schneller wird oder nicht. Wie viel schneller werde ich überhaupt durch so ein strukturiertes Training? Kannst du das in Zahlen rechnen? Wenn jetzt einer kommt und schon so ein bisschen Sporterfahrung hat, kriegst du den 10% schneller, 20% schneller? Weiß man das vorher nicht?
Also wenn jemand noch nie strukturiertes Training gemacht hat, kriegst du den normalerweise immer schneller durch strukturiertes Training.
Ja.
Ja, also
immer. Auch wenn er schon 10 Stunden die Woche Sport gemacht hat.
Ja, weil das halt eher unstrukturiert war.
Ja, ne? Ja.
Also du brauchst halt irgendeinen Parameter oder irgendein Ziel, wo du das halt messen kannst, ja. Und dann ist es in der Regel schon so, wenn jemand zum ersten Mal strukturiert trainiert, dann wird er immer schneller.
Ja, ja.
Ja, also das ist, ihr werdet das auch feststellen, wenn ihr das mal macht, es ist halt einfach zielgerichteter, das Training. Es nimmt das Ganze mit, dass du halt auch die Reize änderst, ne, und auch intensive Sachen machst. Wenn du für dich trainierst, machst du ja meist eher so ein bisschen locker, ne, nach Lust und Laune und
ja, oder wie gesagt, windstill, Wetter ist schnell, jetzt 35er Schnitt.
Oder so, ja, der 30er Schnitt muss stehen, ne,
ja,
bei jeder
ja,
Ausfahrt.
Ja.
Ja. Und das ist aber dann auch kein langfristiger Reiz, wenn du quasi bei jeder Einheit immer komplett tief gehst, ne,
ja,
weil du halt natürlich dann keine Basis hast, auf das irgendwie aufgebaut ist.
Ja. Naja, der Weg ist das Ziel. Das ist, glaube ich, das strukturierte Training. Das ist meine Erfahrung und da haben wir, glaube ich, im Vorgespräch auch schon gesprochen, das Training an sich muss Spaß machen, gewinnt an Spaß durch strukturiertes Training, es sei denn, du bist der Typ, dem das gar nicht passt. Ich glaube, die gibt es auch.
Sicherlich,
ja. Ne? Aber ansonsten ist das, was ich habe eine ganz neue Form von Spaß erfahren. Ich bin auch schneller geworden davon, wobei mein Benefit eher der ist, dass das langsame Fahren entspannter geht und ich weniger kaputt nach Hause komme, auch wenn ich mal langsam, weil wenn ich jetzt ein 10-Stunden-Orbit hier in Hannover, Raum Hannover fahre, 200 Kilometer, nur Gravel und sonst wie, komme ich halt weniger gerädert nach Hause. Das ist eigentlich der größere Benefit, als eine Stunde schneller fahren zu können.
Ja.
Ja, ja, dann suche ich mir jetzt mal abseits der KI irgendwo mal ein Trainer. Nee, also wie gesagt, das macht Lust drauf, auch mal andere Einheiten kennenzulernen, als die mir jetzt immer vorgeht. Weil da ist tatsächlich so ein bisschen nach anderthalb Jahren Enduko ist bei mir so ein bisschen diese Müdigkeit. Ich weiß jetzt ungefähr, wie die Einheiten aussehen. Ne? Und da hätte ich jetzt mal Bock drauf, mal was Neues kennenzulernen.
Du kannst dann halt, du kannst ja tatsächlich wirklich auch Sachen teilweise nur speziell für jemanden ausdenken. Ja,
ja.
Das ist eigentlich ganz cool. Also manchmal denke ich mir so Einheiten aus, die ich natürlich dann vielleicht für andere auch teilweise mitnutze, wenn sie cool sind. Aber das kannst du halt auch einfach mal so spontan dann machen. Ja,
ja. Ja.
Das beispielsweise so ein Duathlon-Training habe ich bis jetzt auch noch nie großartig bei anderen gesehen, dass du jetzt, wenn jemand Duathlons macht, ne, dieses Radfahren, Laufen, lässt sie daheim einfach seine Runde, hat seine 10-Kilometer-Runde, die fährt er dann immer ab und läuft danach direkt noch 2 Kilometer drauf. das ganz am Anfang relativ locker und das steigerst du dann 3-4 Mal oder so, ne? Und das sind so coole Sachen, wo du einfach mal speziell für jemanden dir was ausdenken kannst. Oder jemand hat seine Oma da 30 Kilometer weg wohnen, dann sind die Langläufe halt immer 30 Kilometer, aber dann spielen wir halt am Tempo.
Ja, ja.
Ja, dann genau, also das macht schon Spaß auch. Ja.
Ja, super. Also vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst und Rede-Antwort gestanden Gerne. Hast. Und ja, ansonsten dein Instagram-Account haben wir hier unten, mk-triathlon-coach. Da kann man dich, glaube ich, auch einfach anschreiben.
Genau, könnt ihr gerne machen oder auch auf die Homepage www.michael-krell.com.
Welches ist das Buch, was man als erstes von dir kaufen muss? Oder also, am ehesten?
Triathlon für Berufstätige, diese Trainingseinheiten sind jetzt in der 8. Auflage, ist eine neue Auflage jetzt, also jetzt vor ein paar Wochen erst rausgekommen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich, also das ist auch am meisten verkauft, ich glaube 30.000 Mal inzwischen oder so.
Ja, das ist ja auch ein spannendes Thema, ne, dass man da.
Genau, also das könnt ihr überall bei.
Wenn ich nicht laufe und nicht schwimme, ist es trotzdem sinnvoll, da eine Bücher zu lesen? Ja, muss
selbstverständlich, ja. Also jeder sollte, jeder sollte eins lesen. Auch Nichtsportler, ja.
Das sind schon okay.
Schöne Bilder drin, ja.
Ja, nee, weil, wie gesagt, du hast aber auch Sportler, die jetzt nicht Triathlon machen. Also
nee, ich habe auch Spezialisten.
Ja, ja, ja.
Die Aline Radsportler, jetzt zum Beispiel, laufen. Radspezialistin.
Ja, ja, okay.
Oder auch Schwimmen habe ich jetzt erst auf der Hinfahrt mit einem gesprochen, mit dem Jürgen, der macht so Inselschwimmen, also der macht so dieses es gibt
Swimrun?
Nee, also und zwar genau, das gibt's auch, aber der schwimmt quasi tatsächlich so Meerengen
ja.
ab, so 20, 30 Kilometer oder sowas, ne?
Ah, okay.
Und das wäre dann ein spezielles Thema wiederum. Ja,
also das heißt, sowas wie Ultrasportler hast du auch an Bord, wo man dann mal ganz anders
genau, es gibt ja so klassische Sachen, wie jetzt mal, da gibt's ja diese zum Beispiel von Frankreich nach England schwimmen, das wäre jetzt ein Klassiker im Freiwasserschwimmen. Ja.
Was nicht so einfach ist.
Nee, Strömung und so weiter. Aber es ist noch relativ einfach im Vergleich zu anderen. Es gibt nämlich diese, ich glaube, 7 oder 8 Events, die Freiwasserschwimmer machen sollten. Und da ist zum Beispiel eins von der Süd- auf die Nordhalbinsel, also auf die Nordinsel schwimmen, Neuseeland. Das ist dann auch relativ, oder in Japan mal irgendwo, oder ganz garstig da oben in Schottland.
Ja, ja.
Arschkaltes Wasser, 12 Grad oder so im Sommer. Ja. Und Quallen und alles Mögliche. Genau, also es gibt auch Spezialisten.
Ja. Ja, cool. Nochmals vielen Dank.
Gerne.
Und
danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören an euch da draußen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.